Musikgespräch.
Ready?
Yes.
Sehr schön. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Wir begrüßen euch zu unserer aktuellen Folge und heute sprechen wir über deutschen Hip-Hop.
Richtig, hallo Sien, guten Morgen Sien.
Guten Morgen
heute
Daniel.
Zur früher Stunde nehmen wir diese Sendung auf.
Genau, wir müssen ein bisschen vorproduzieren, ich bin bald im Urlaub.
In unserem Studio, wie wir jetzt festgestellt haben.
Das Wohnzimmerstudio.
Studio. Das ist alles hier, ihr müsst euch das so vorstellen, hier sind überall Eierkartons, so hier. Unser Produzent, dem wir so im Monat knapp 10.000 bis 15.000 Euro zahlen, sitzt uns gegenüber. Der hat auch schon...
Unsere Cypher ist das
ja,
hier.
Ja, hat auch schon zusammengearbeitet mit Lenny Kravitz sagt. Und so. Und,
genau.
Ja.
Und das Ganze ist allerdings so optimiert worden,
ja.
dass die Soundelemente alle auch verkleidet wurden.
Korrekt.
Sodass es die heimelige Atmosphäre eines Wohnzimmers hat.
Genau, das ist eigentlich ein Fake. So. Wobei, genau. Das sind schöne Themen. Wir haben schöne Themen schon jetzt aufgeworfen für unsere deutsche Hip-Hop-Folge. Ich möchte kurz ein paar einleitende Worte sagen.
Bitte.
Was wir tun und was wir nicht tun. Weil wir ein bisschen uns schwer getan haben mit deutscher Hip-Hop, da es einerseits massive Literatur dazu gibt.
Richtig.
Unterschiedliche Literatur, über die wir auch reden wollen.
Sehr unterschiedlich.
Und wir, Stichwort für die Sendung, es hier sich herauskristallisiert hat, dass es offenbar eine Art kanonisches Denken, / wissenschaftliches Denken mittlerweile in diesem Hip-Hop-Kult, in dieser Hip-Hop-Kultur gibt, sowohl im deutschsprachigen wie auch im englischen Raum. Dementsprechend, was wir nicht machen, wir erzählen jetzt nicht die Geschichte von A bis Z, weil
Richtig.
Das kannst du überall nachlesen.
Das gibt es
Punkt
schon.
Eins. Punkt zwei. Wir machen nicht den Erklärbär. Wir werden nicht erzählen, was ein Beat ist. Wir werden euch keine Sample-Technik erklären.
Richtig.
Wir werden euch nicht erklären, wie man breakdanced und auch nicht einzelne Elemente des Hip-Hop. Wir müssen hier gewisse Dinge voraussetzen, wenn wir über Hip-Hop reden. Wir können gerne über Hip-Hop reden und uns mit den Elementen dieser Subkultur in Gänze beschäftigen. Wenn wir aber über deutschen Hip-Hop reden oder Deutsch-Rap, wie auch immer.
Hip-Hop in Deutschland.
Hip-Hop in Deutschland müssen wir Dinge voraussetzen.
Ja.
So, das heißt, dass wir einerseits springen. Sien geht ein bisschen wissenschaftlich. Naja, was heißt, also, wenn ich jetzt das steigere, würde ich sagen, Sien geht vielleicht ein bisschen wissenschaftlich her heute an die Sache ran. Und ich bin mehr so, ich droppe die Lines. So,
du droppst die Lines.
Ich habe eine Zeitleiste vorbereitet, weil ich finde Chronologie nicht uninteressant. Es ist auch in der Retrospektive, wir sind ja schon etwas, also darf ich sagen, dass wir ein bisschen älter sind? Ein bisschen älter.
Ich bin 30.
Ja, ich frage nicht, wie alt ich bin. Ich gehe stramm auf die 40 zu.
So langsam.
Sieht man langsam.
Ein Mann in den besten Jahren.
Genau, man sieht, also ich bin im besten Hip-Hop-Alter eigentlich so mit.
Das stimmt,
ja,
total.
Absolut, das ist genau mein Ding. Also ich bin ein Hip-Hop-Native.
Ja.
Also ein bisschen zu jung noch. Also ein Tick, ich könnte noch, wenn ich noch 7 Jahre älter wäre, dann wäre ich direkt dabei gewesen.
In den 90ern hättest du alles.
Dann wäre ich direkt
mehr.
In Heidelberg gewesen. So mehr, deshalb war ich eher im Royal Bunker, aber dazu kommen wir später. Genau, das erstmal vorausgesetzt, es wird ein bisschen sprunghaft, ich werde immer mal wieder dann, wir werden auch über Lieder reden, wir werden Dinge einstreuen, aber wir werden unseren Beitrag zu diesem Hip-Hop-Diskurs in Deutschland geben, aber gerade jetzt, wo jüngst viele Veröffentlichungen waren, sowohl Dokumentarfilme als auch Bücher, ja, also ich weiß nicht, Sien, ich fand es sehr interessant. Ich fand es einerseits interessant, die alten Scheiben mal wieder zu hören. Andererseits fand ich sehr interessant, das hast du ja vorbereitet, das liegt hier auf dem Tisch. Das könnt ihr nicht sehen, aber es liegt auf dem Tisch.
Wir machen Fotos davon.
Andererseits fand ich, als ich mich mit den Büchern beschäftigt habe, und das hast du mir im Vorfeld dieser Sendung auch erzählt, ist der Diskurs darüber eigentlich sehr spannend.
Ja, genau.
Also diese Meta-Ebene.
Das ist das, womit ich mich dann auch so ein bisschen beschäftigt habe. Wie wird denn überhaupt über Hip-Hop geschrieben? Wie wird sowohl von Kulturmagazinen über Hip-Hop geschrieben, wie wird aus wissenschaftlicher Perspektive über Hip-Hop geschrieben, was interessiert dort überhaupt und was für Narrative setzen sich dann auch im Hip-Hop-Diskurs durch, die bis heute eine gewisse Gültigkeit besitzen Und wie wird hierbei dann auch zur Mythenbildung einfach beigetragen?
Ja, sehr interessant. Wie wird zur Mythenbildung beigetragen und wie werden auch, und dann, wir müssen zwangsläufig über Subkulturen, über Aneignung sprechen, müssen mal gucken, wie wir durch die Zeit kommen, wie werden Mythen auch konstruiert und wie werden diese Mythen auch abgefragt? Ne? Also, um ein bisschen zu spoilern, aber darüber werden wir ja gleich reden. Es ist halt natürlich sehr interessant, dass es wird, wenn du ein Hip-Hop-Künstler bist, meine Einschätzung. Also ein Elton John, es ist völlig egal, wo der herkommt, aus welcher Familie der kommt, ob der Geschwister hatte, ob der Einzelkind war, wie seine Verhältnisse sind. Aber ein Prinz Pi oder ein Sido, wenn wir jetzt mal von Berlin ausgehen, die werden explizit nach ihren Roots gefragt. Also es ist so, du kannst, wenn Prinz Pi hatte Probleme damit, ja, dadurch, dass er auf einer Schule im Schlachtensee war,
Für die Nicht-Berliner, Schlachtensee ist nicht-märkisches Viertel.
Nein,
sondern
das ist eine wohlsituierte Gegend. Über das märkische Viertel kann ich ein paar Insider-Informationen geben, wo der Unterschied zwischen dem Schlachtensee und märkischen Viertel ist.
und man sieht es schon an den Häusern.
Ja, nein, aber also es ist halt sozusagen, das Ding ist, dass halt ein Prinz Pi rappt und er rappt gut, meine Einschätzung, wird trotzdem gefragt, als erstes, sobald dein Stern aufgeht, heißt es, wo kommst du her? Bist du Gangster? Kommst du aus ärmlichen Verhältnissen? Also es gibt sozusagen einen Zensor. Und wenn du sagst, nein, ich bin Wohlstandskind, verlierst du an Street Credibility. Ja,
richtig, darüber werden wir gleich alles sprechen. Ihr seht viele Themen, große Themen, die wir hier aufmachen. Ja. Wir werden uns kleine Punkte immer rausnehmen und darüber ein bisschen sprechen. Ansonsten müsste man einen ganzen Podcast nur über Hip-Hop machen. Es gibt Hip-Hop-Podcasts, die mit einer anderen Methode, mit anderen Ansätzen daran gehen, als wir das tun.
Ja.
Die seien euch auch sehr empfohlen. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir steigen jetzt einmal kurz mit My Personal ein, um unsere eigene Street Credibility entweder komplett Absolutely. Zu dekonstruieren oder euch zumindest mal ein bisschen eine Vorstellung davon zu geben, was denn unsere persönlichen Berührungspunkte mit Hip-Hop in unserem Leben bislang waren.
My Personal. Jetzt wird's persönlich.
Magst du anfangen, Daniel?
Sehr gerne. Ich habe hier was mitgebracht. Ich mache das mal auf, damit man es hört.
Oh, was ist das denn?
Es nennt sich CD.
Eine CD in einer flachen Verpackung.
In einer flachen Verpackung. Und auf der CD ist eine etwas hochstilisierte Barbie drauf.
Ja, mit blauem Gesicht.
Ja.
Hat die schlecht gegessen.
Und auf der linken Seite steht in bunten Lettern die da und unten steht die Fantastischen Vier.
Was ist das denn?
Dies ist die original von Columbia produzierte 1992, also Sony Music Entertainment, herausgebrachte sogenannte Maxi-CD an alle Jüngeren. Sowas gab es mal früher. Das war sozusagen der Download.
Das war die Single, die Single mit so ein paar Remixen drauf.
Die da ist drauf, Radiomix, die da Maxi-Mix und wer da, das ist der Trance-Mix.
No.
Alles von Heißer Andy Epsilon produziert. Diese CD ist eine Original-CD, sie ist jetzt mittlerweile 27 Jahre alt und befindet sich im Familienbesitz von Familie Siebert. Es war sehr schwer, an die heranzukommen, weil sie wie ein Relikt gehütet wurde von meinem Bruder. Ich habe gesagt, ich will sie nur mal mitnehmen. Er meinte, man kann im Podcast nicht sehen. Ich habe gesagt, aber ich kann ja jetzt hier kein Fake machen und sagen, oh, gucke mal, was ich in der Hand habe. Diese CD haben wir 1992 gekauft.
Ja.
Und
du, dein Bruder, oder wer hat sie
gekauft? Ich bin der Meinung, dass mein Vater die geschenkt bekommen hat. Mein Bruder behauptet, er hätte sie sich gekauft.
Okay.
Ich war noch zu klein. Nichtsdestotrotz gab es 1992 im Zuge des Major-Label, ja, das könnte man an der Stelle sagen, das Major-Label-Debüt des deutschen Hip-Hop, weil das war die Fantastischen Vier mit vier gewinnt, gab es dazu einen Aufschrei der Nation. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein bisschen Steinzeit, dass 1992 die da, beziehungsweise die Fantastischen Vier, bei Wetten, dass Thomas Gottschalk, Wetten, dass
der Familiensendung schlechthin
sind. Und es war ein sogenannter Straßenfeger. Es war ein subkulturelles, nationales Highlight. Man hat das,
also Wetten, dass nicht die Fantastischen Vier.
Sowohl als auch. Also man muss sich das so vorstellen, dass durch die Medien geisterte die Fantastischen Vier treten bei Wetten, dass auf.
Ja.
Und es wurde dahin hingefiebert, dass man gesagt hat, krass, ein Deutschrap bei Wetten, dass, also das war wirklich ein mediales Großereignis.
Ja.
Das kann man sich schwer vorstellen heutzutage.
Kann man sich heute schwer vorstellen.
Und das sind meine Roots letztlich. Da muss ich, ich bin Kind der 90er Jahre.
Ja, wir verweisen auf unsere Grunge-Sendung.
Ja, es führte dann dazu, dass ich natürlich einhergehend dort auch mit dann mit Gangster-Rap aus den, aus, das war so, wir reden so von 6., 7. Klasse, mit Gangster-Rap aus den aus Amerika konfrontiert wurde. Nicht so sehr, was in den 80er Jahren lief, sondern dann wirklich Anfang der 90er Jahre, auch mit einem kommerziellen Hip-Hop so. Wir reden von MC Hammer etc. Die Vanilla Ice, Ice Ice Baby, die habe ich sogar noch im Vinyl-Maxi.
Von allen truen Hip-Hopern gehasst.
Ja, also habe ich sogar noch im Original-Maxi, die Ice Ice Baby.
Verschweißt, nein.
Nee, also ich habe sie jetzt, also ein Vinyl, also keine Maxi-CD, sondern eine Vinyl-Maxi. Damals hatte man nur Maxi gesagt dazu.
Ja.
Und Fettes Brot auf einem Auge blöd, 95, das war, da war ich ganz weit vorne dabei.
Ja.
Das war dann so diese Hamburger Schule. Und bin dann natürlich dann Freundeskreis bis hin zu dem, meines Erachtens, eines der Hauptwerke der deutschen Hip-Hop-Szene von Bambule, von den absoluten Beginnern.
Ja.
Da war ich halt ganz weit vorne dabei.
Ja.
Und bin dann
98, ne?
98, bin dann letztlich, ich erinnere mich, wie ich zu meinem 18. Geburtstag die Dynamite Deluxe Sound System von meinem Cousin geschenkt bekommen habe.
Na, schön.
Der meinte, das ist State of the Art gerade,
ja.
Was ich auch so sehen würde damals. Und bin dann sehr ein, wurde von einem Zug überrollt.
Ja.
Ohne das mal zu werten, so, weil das hatte eine gewisse Form von Fremdscham, als auch Geilheit, so, wurde von einem Zug überrollt, als ich zum ersten Mal Masters of Rap, also Savage, gehört habe und die Royal Bunker Battle Raps und bin dort absolut geflasht worden und hab aber, um das jetzt abzuschließen, und da ich glaube, das ist ein schöner Ball zu dir, mich in meiner musikwissenschaftlichen Karriere nie wissenschaftlich mit Hip-Hop beschäftigt.
Ja, interessant.
Also ich habe, glaube ich, ich habe lange überlegt, aber ich glaube, ich habe noch nicht mal ein Referat gehalten zu Studiezeiten. Also ich glaube, ich habe mich mit Hip-Hop aus wissenschaftlicher Ebene, obgleich ich natürlich das ein oder andere Buch angefasst habe, aber selbst, glaube ich, nicht beschäftigt.
Ja, das hast du mit mir gemeinsam. Ich habe auch tatsächlich mich wissenschaftlich, sofern ich mich richtig entsinnen kann, nicht mit Hip-Hop auseinandergesetzt. Habe aber natürlich in meinem Leben immer wieder Berührungspunkte mit Hip-Hop gehabt. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich den intensivsten Kontakt nach meinem Studium dann hatte. Also zu Schulzeiten, da waren so diese, ich bin ein paar Jahre jünger als du, da
haben
waren so die,
die
Agro-Berlin-Sachen und so weiter, die machten damals so ein bisschen die Runde auf dem Schulhof. Und da waren es vor allem dann die Lehrer, die sich auf einmal Gedanken darüber gemacht haben, was denn diese Texte mit den Kindern anstellen könnte, und die würden ja alle verrohen und das ist ja alles so ernst und so böse und so sexistisch und rassistisch und so weiter. Ich hoffe, dass
wir sollten vielleicht sagen, dass diese Sendung möglicherweise nicht jugendfrei wird an der einen oder anderen Stelle.
Ach so, wenn wir, ja, mal gucken.
Also
ich finde, ich habe mich trotzdem ganz vernünftig entwickelt. So. Also man kann als Kind auch abstrahieren so ein bisschen von
siehst
dem,
ja, was
da
aus mir geworden
wird.
Ist.
Ja, okay, bei dir jetzt voll
abgefärbt.
Wenn
du halt dir halt irgendwie die Royal Bunker Battle Rap Remixes auf Kassette in der Mini-City am Europacenter kaufst, dann wirst du halt so wie ich.
Ja.
Alter.
Bei mir hatte viel wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich selber Gitarrist bin, war und Hip-Hop jetzt nicht so die gitarrenlastigste Musik war. Das heißt, ich habe über mein Instrument vor allem dann gitarrenlastigere Musik kennengelernt und habe dann nach dem Studium allerdings eine Zeit lang für ein Berliner Hip-Hop-Label gearbeitet.
Ach.
Für Wolfpack Entertainment, gegründet von Debo, Danny Bokelmann. Und Debo dürfte vielen Leuten vor allem dadurch bekannt sein, dass er vor vielen, vielen Jahren mit einem Rapper namens Bushido erst Guter Junge gegründet hat. Und ich durfte da so ein bisschen Booking machen und Promo-Kram und so weiter, habe so ein paar Projekte begleitet und habe da ein halbes Jahr lang als irgendwas freier Mitarbeiter, Prakti, man kriegt ein bisschen Geld.
Hast du Celebrities kennengelernt?
Ich habe ein paar Celebrities kennengelernt. Okay. Also ich war dann auch auf Konzerten. Ich habe Backstage mit Azad reden können.
Ja.
Sehr, sehr freundlicher, ich würde sagen fast weiser Mann, so wie er.
Guter Mann, ein guter Rapper.
Guter Rapper auch. So. Die Jungs von 187 Straßenbande waren irgendwie da. Mit denen habe ich so ein bisschen gesprochen. Jizzes hat viel gekifft. Ich habe das insgesamt als eine sehr nette Atmosphäre kennengelernt, wenn man auf diesen Konzerten war und sich mit Leuten unterhalten hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, das Pop-Business in Deutschland, und das zählt nicht nur fürs Hip-Hop-Business, das ist auch ein hartes Business und da sind auch echt viele, sag's mal, Arschlöcher unterwegs, weil dieser Markt einfach brutal hart umkämpft ist und das merkt man natürlich auch, wenn man da unterwegs ist. Ich habe gleichzeitig dann mit ein paar Leuten auch gespielt, also ich wurde dann angefragt für ein Label-Festival, ob ich da Gitarre spielen möchte für die Bands, das war so ein kleines Label-Showcase, da habe ich dann mit dem Schlagzeuger Jan Stix gespielt, bekannt aus der Swag-Band, die unter anderem Live-Band von Sido war. Genau, und hab dann da so ein bisschen mit den Label-Acts, so ein paar lokalen Bands und so gespielt. Mit Pilz aus Lübeck, eine Rapperin, oder mit Vega und Bosca aus Frankfurt.
Ja.
Genau, also das ist so ein bisschen mein Zugang zu der Szene und mein Mitbewohner zu der Zeit. Props gehen raus an dich. Hat sehr viel Hip-Hop gehört.
Interessant, ich wollte dazu noch was ergänzen.
Ja.
Also ich war nie Hip-Hopper. Also es gab ja, ich habe mich dieser Subkultur immer, also ich habe mich mit den Hip-Hoppern immer gut verstanden.
Ja.
Und die Hip-Hopper, das war in Berlin alles noch ein bisschen leichter, so alles, was sozusagen alternativ war, hat sich da so gesehen auch ganz gut verstanden. So.
Ja.
Also ich habe jetzt keine Dickie-Hosen getragen so und habe jetzt, also ich meine, klar, ich habe auch meine erste Bong Grandmaster Flash genannt, aber ja, wie gesagt, nicht jugendfrei.
Meine erste Band ist nach einer Bong benannt.
Ja, ja, genau. So, also es war so, dass also wir natürlich irgendwie so, dass wir da jetzt auch, natürlich haben wir Hits from the Bong gehört und haben halt irgendwie im Zimmer rumgehangen und ich war da jetzt nicht ganz vorne dabei, ja. So will ich damit sagen. Also ich habe mich jetzt nie dieser Subkultur zugeordnet, aber das liegt auch einfach in meinem Wesen, ich bin da eher Nonkonformist. Also ich habe mich nie in irgendeiner Art und Weise einer Subkultur zugeordnet.
Also bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich immer als Musiker halt gesehen. Oder halt dann als Musikwissenschaftler oder jemand, der irgendwie Musik promotet und solche Geschichten macht. Das heißt, klar, ich lief dann auch mal mit einem Beanie rum oder so.
Ja.
Aber jetzt nicht. Also ich bin nicht in dieser heiligen Quadriga bestehend aus Breakdance, Graffiti, DJing, Rap irgendwie so aufgegangen und hab dann nur in dieser Szene abgehangen.
Nee, aber man kannte natürlich die Leute. Also ich war befreundet mit Sprayern aus dem Märkischen Viertel.
Ich kam dann vor allem immer über die Musik dann irgendwie in diese Szene rein, wo wir ja quasi auch dann schon so ein bisschen bei der Frage sind, was ist Hip-Hop? Und meistens wird es dann irgendwie definiert als irgendwie die Kultur, die sich durch Breakdance, Graffiti, DJing oder die Art des Beat-Produzierens auch live, sowohl wie im Studio und dann eben Rap auszeichnet. So viel aber zu unserem persönlichen Background. Wir schließen die Kategorie kurz, oder?
Ja. Das ist jetzt diese Kategorie My Personal. Jetzt, wo wir sie geschlossen haben, bekommen wir dort natürlich einen sehr schönen Übergang hin, weil ich die sogenannten Roots des Hip-Hops noch gestreift habe, obgleich du ja zu einer späteren Generation von diesem Notiz genommen hast.
Ja, also du hast die 90er einfach noch bewusster mitgemacht als ich. Also bei mir ging das Hip-Hop-Bewusstsein los mit Berliner Gangster-Rap.
Genau, und das ist so, dass ich halt wirklich, also ich habe diese Anfänge, die ersten kommerziellen Sichtbarkeiten des Hip-Hops, ich sprach von Fanta 4, 92, habe ich schon sehr bewusst mitbekommen.
Schön.
Und wie gesagt, und natürlich können wir da, jetzt können wir den Schritt davor tun und da würde ich dann an dich übergeben, wo du uns ein bisschen was erzählst, vielleicht auch ein bisschen zu Subkulturen, ohne dass wir das jetzt zu sehr ausschweifen. Ich möchte eine Sache kurz vorwerfen, damit wir es wenigstens einmal erwähnt haben.
Ja, bitte.
Tausendfach nachzulesen, tausendfach auch kommentiert und hinterfragt, aber es hält sich die Legende, damit wir wenigstens mal diesen Ursprungsmythos haben, dass Torch, der Rapper von Advanced Chemistry, Mitte der 80er Jahre, ist nicht genau klar, wann, also ich glaube, er hat jetzt in keinem Buch geschrieben, das war am 4.12.86, aber er soll auf einem sogenannten Freestyle, nachdem die Szene noch auf Englisch gerappt hat, das Ganze einmal auf Deutsch probiert haben. Das ist der Ursprungsmythos des Deutschraps.
Genau, an sich ist es sehr spannend, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, woher das Ganze kommt. In vielen Büchern wird versucht, irgendwie eine relativ gerade, straighte Linie in Form eines Stammbaums oder sowas mit Torch, als irgendwie den ersten von der Deutsch gerappt hat, von dem das dann irgendwie sich weiter aus verbreitet wird. Ja, das wird versucht zu erzählen. Ich glaube, dass es in der Realität deutlich komplexer war und die ganzen Leute, die mal Deutsch gerappt haben und wo es nicht aufgenommen wurde oder wo es einfach nur ein Keller, ein kleiner Jugendclub war und so weiter, die sind natürlich heutzutage in Vergessenheit geraten und das lässt sich auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Interessant finde ich tatsächlich, wie schwer sich Menschen in Deutschland damit getan haben, Rap auf Deutsch anzunehmen. Wenn wir über Hip-Hop sprechen, dann sprechen wir hier über eine Kultur, die ursprünglich aus den USA stammt. Und auch dort ist eigentlich schon die Frage, wer war der erste Hip-Hopper, was war der erste Rap? Also wir hören, Ende der 60er gibt es schon Sprechgesang über Musik, ja, also vom Musiker und Comedian Pick Meat Markham, der Song Here Comes the Judge, der eine reine Parodie war.
Du kannst zurückgehen in die 30er Jahre im Blues, genau, und Sprechgesang ausfindig machen. Sich sagen,
die Frage ist auch, wo die Grenze ist zwischen Gesang und Sprechgesang. Das Ganze vermischt sich dann irgendwie mit DJing. Angeblich soll Cool DJ Herc in der New Yorker Bronx 73 das DJing auf der Geburtstagsparty seiner Schwester erfunden haben. Was da dran ist, können wir nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall über dann wichtige Personen wie Grandmaster Flash.
So wie meine erste Bong hieß.
Wie deine erste Bong hieß. Entwickelte sich daraus langsam eine Szene mit einem gewissen musikalischen Stil. Erster großer kommerzieller Erfolg, Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang.
79, ne?
79. Erstaunlicherweise ist dieses Lied auch bereits mit einem kommerziellen Interesse entstanden. Also es war jetzt nicht quasi, ich sag mal, fast so Field-Recording-mäßig ein Live-Mitschnitt, sondern da stand eine Produzentin hinter, die diesen Hip-Hop-Sound wahrgenommen hat in den USA und gesagt hat, jo, wir wollen das produzieren und vermarkten.
Der eigentlich, also wenn wir jetzt wieder über Kanon reden, sozusagen der Basslauf des 20. Jahrhunderts. Also ich glaube, es gibt keinen prägnanteren Basslauf als Rapper's Delight.
Ja, so. Auf jeden Fall.
Meist, das ist so ein bisschen so, wir haben ja gesprochen über bei unserer Saxophon-Folge mit Asia, wo man halt, wo wir gesagt haben, No Stairway to Heaven oder wie hieß das Lied von, ach Gott, mein Gehirn.
Na, ach so, von George Michael.
Careless Whisper.
Careless Whisper.
So ist es so, ich glaube, es gibt keinen, also ich weiß nicht, wie oft ich in Soundchecks gehört habe in meinem Leben. Und ich glaube, Bass-Soundchecks, also ich glaube, 90% aller Bass-Soundchecks gehen mit dem Rapper's Delight. Ja. Mit der Rapper's
Delight. Ich musste Rapper's Delight auch in der Schule lernen als Rap.
Ja, ja. Also
ich kann bis heute noch die
also ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Basslauf gehört habe, einfach alleine zum Soundcheck. So. Genau. Vielleicht ist das so, ich möchte nicht wissen, ob die dafür Tantieme bekommen. Gut.
Auf jeden Fall differenzierte sich das Ganze dann aus. Es gab erste Filme, Wild Style, Style Wars von 83 beide, 82 The Message von Grandmaster Flash.
Das sind auch Dinge, die ich noch bewusst wahrgenommen habe. Natürlich jetzt nicht als drei- oder als Vierjähriger, aber später kind, und auch in der Phalanx natürlich, auch als Kind gab es, ich hatte ältere Cousins, mit denen ich in Berührung damit gekommen bin. Ne?
Und erstaunlicherweise, was dann irgendwie rüberschwappte nach Deutschland, neben der Musik, war dann vor allem auch Breakdance als eine Form des Tanzes.
Sehr stark.
Die
auch in der DDR.
Auch in der DDR.
Sehr stark in der DDR.
Genau, eine Form des Tanzes, die mit Hip-Hop verbunden wurde in Deutschland, allerdings sich nicht mit einer bestehenden Hip-Hop-Kultur oder so verbinden könnte, sondern das war einfach eine spannende Art des Tanzes. Tanz wurde in der DDR auch damals staatlich gefördert, vor allem auch Amateurtanz und so. Deswegen breitete sich das dort auch ziemlich stark aus.
Gibt es auch lustige Sendungen drüber. Also da war der
ganz
Fokus
lustig, in den sehr bunt.
Sehr, also da ist der mediale Fokus in den 80er Jahren, gucken wir mal, ob wir da was finden, ist der mediale Fokus in den 80er Jahren wirklich, dieses Breakdance wurde sehr, sehr schnell und auch medial beleuchtet
und war dann Mitte der 80er aber eigentlich auch schon wieder vorbei.
Ja, die 80er Jahre sind sowieso so ganz
sehr schnelllebig.
Putzig. So, dann können wir gleich über Skateboard und über Aerobic reden. So. Aber das waren, was ja auch im Zweifel auch aus diesem Black Community-Ding kommt. Also es sind so diese, genau, diese Adaption USA, Deutschland waren dort sehr stark. Und da, in dem Kontext bildete sich halt auch, ja, diese Hip-Hop-Subkultur.
Und da ist natürlich dann auch sehr spannend zu schauen, wie jetzt aus heutiger Sicht auch wieder Hip-Hop-Geschichte in Deutschland konstruiert wird. Weil, richtig, dann, du hast Torch bereits angesprochen, mhm, Torch als so ein bisschen der Entdecker der Ursprung deutschen Raps, hm, gilt. Gleichzeitig bereits 1979 gab es natürlich Parodien auf die Sugar Hill Gang. Ja, wir erinnern, ja, uns an Thomas Gottschalk und Konsorten, die quasi diese schreckliche Parodie
Black
gemacht Fils haben.
Black Fils haben auch mal was gemacht.
Black Fils so, haben also mal was gemacht. Falco hat in den 80ern bereits auch Sprechgesang,
definitiv,
verwendet auf einem, wie ich finde, auch künstlerisch dann ernstzunehmenden Niveau.
Das ist halt die Frage, da müssen wir natürlich auch zwischen Sprechgesang und Hip-Hop unterscheiden, genau, weil wir natürlich, du definiere, also ich meine, klar ist Run-DMC im weitesten Sinne Hip-Hop, so, aber wir haben natürlich da eine sehr, also das, da ist, ja, da wird, werden auch Beats gesetzt und da wird auch Beatbox gemacht, ja, und da wird auch gescratcht. Schon bei den Beastie Boys, das war, wir sind jetzt im Jahr 87, ja, stellt sich halt dann die Frage, ob so Jewish White Kids,
Wie true die sind.
Und im Endeffekt machen die jetzt Hardcore. Also, ne, dann
mit
hat man sowas wie, ja, Bad Brains, auch dann auch frühe 80er Jahre. Also diese Hardcore-Szene, das, also Sprechgesang hat sich ja dann immer auch parallel in anderen Musikstilen verankert. Genau. So, also ich meine, Rage Against the Machine war 92. Das ist zeitgleich mit Dida.
Ja.
So.
Genau.
Und Rage Against Machine ist ja jetzt de facto kein Hip-Hop, aber es ist natürlich ein Rap.
Es nimmt natürlich Hip-Hop-Elemente mit, ja, auf. So. Das zeigt auch schon, wie schnell sich irgendwie diese Idee des Sprechgesangs, ja, bestimmte Grooves und so, ja, auch dann in andere Musikrichtungen ausstrahlen. Ich meine,
und so weiter
Red Hot
und
Chili
so fort.
Peppers gründen sich auch bereits Anfang der 80er.
Eben. Und das hat auch ein Sprechgesang-Elemente. Ja. Die ersten Bands, die ersten Musikgruppen, die einen DJ als Instrumentarium auf der Bühne hatten, als vollwertigen Musiker, um es mal, ja, so ein bisschen salopp zu formulieren, gründeten sich in der Zeit.
Ja, genau.
Wurde dann ja auch dann in den 20, also in den 2000ern wurde das ja dann, ja, gehörte das zum Standardrepertoire.
Ja. Und ich habe mal,
ich glaube, selbst Slipknot haben einen oder so, oder?
Ja, weiß aber nicht. Slipknot sind ja sowieso,
die haben eine ganze
15
Menge
Leute auf der Bühne.
Die haben aber auch
so,
haben nur einen Clown, der kaputt macht.
Und ich habe tatsächlich, um auch mal zu schauen, wie denn zur damaligen Zeit das rezipiert wurde, eben auch so dieser,
ja,
Gedanke des True-Sein, des Weiß-Sein, Nicht-Weiß-Sein, auf, ja, Englisch, auf Deutsch rappen, wie das rezipiert wurde, habe ich mich mal durch alte Magazine, ja, gewühlt. Genau genommen, ich habe mir die Specs geschnappt und da mal die Jahrgänge 88 bis 95 so ein bisschen durchforstet und einfach mal geschaut, wie denn da geschrieben wird über Hip-Hop. Und es ist tatsächlich, obwohl Hip-Hop natürlich.
Musst du es lachen, weil ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe hier die, ja, Überschrift und dieses.
Genau, ich habe hier die Specs-Ausgabe vom April 88, ja, in der Kopie. Ich habe nicht die Hefte alle mitgeschleppt.
Das ist doch Afrika Bambaataa, oder?
Nee, ist nicht Afrika Bambaataa, ist Roxanne Shanti. Ach, kennt so, heute keiner mehr.
Gerade jetzt nicht.
Auf jeden Fall wird dort Hip-Hop erstmal dargestellt als genuin schwarze amerikanische Musik, immer mit dem Sendungsbewusstsein von einer Race-Problematik zwischen Schwarz und Weiß.
Okay.
Und ich habe hier den Text, April 88 steht in der Specs die Überschrift Cold Chillin' zwischen Street und Smart. Und 88, da wird Hip-Hop in den USA auch sehr schnell sehr kommerziell. Also
sehr
da kommen die großen Bands tatsächlich dann auch auf die Major-Labels. Und die Specs schreibt eben auch darüber, dass der Hip-Hop in den USA jetzt, also Zitat, jetzt zwischen dem Zugriff der Industrie und mit ihr der weißen Mittelstandskultur und dem vollkoscher Streeten-Underground-Status goldene Mittelwege suchen muss. Und fokussiert sich hier auf den Unterschied zwischen Street versus Capitalism und bringt Street in Zusammenhang mit Blackness.
Aha.
Und Kapitalismus in Zusammenhang mit Whiteness. Hier wird dann unter anderem der schwarze Journalist Harry Allen zitiert, der mit Chuck D von Public Enemy,
ja,
befreundet ist. Und Harry Allen sagt, Es ist einfach nicht möglich, die Art der Texte und den Sound von Hip-Hop zu kopieren. Und das ist die Stärke von Hip-Hop, seine Schwärze. Die Musik ist Ausdruck einer Haltung. Weiße können das nicht. Weiße tanzen, wenn überhaupt, nur auf der Tanzfläche. Weiße schlafen auf eine andere Art zusammen und diese Unterschiede reichen so weit, dass sie sogar dementsprechend ihre Häuser bauen. Eben nicht funky. Und diese Zusammenhänge zwischen Blackness, Whiteness, Street, Capitalism, die ziehen sich eigentlich durch. Ich habe dann hier die Spex-Ausgabe vom Mai 91. Und dort wird über ein Hip-Hop-Kollektiv namens Young Black Teenagers aus den USA berichtet, die eben weiß sind. Und da wird auch darüber geschrieben, wie problematisch das doch ist, dass sie weiß sind und nicht schwarz und dass sie beschimpft werden. Wenn wir weiterschauen, September gleichen Jahres, September 91 in der Spex, erscheint ein Artikel über Hip-Hop-Szene in Nürnberg. Ui. Mit der Überschrift Breakbeats und Klassenkampf im Zeichen der Burg. Und dort wird beschrieben, dass die Hip-Hop-Community in Nürnberg selber vor allem türkisch, italienisch, halb peruanisch und deutsch geprägt ist, sehr multikulti. Dort wird das erste Mal im Spex dann auch über einzelne Akteure in dieser Szene berichtet, die überwiegend allerdings noch keinen Plattenvertrag haben. Mhm. Auch darüber, in welchen Sprachen gerappt wird. Und das ist vornehmlich Englisch nach wie vor, dann aber auch Türkisch und Italienisch. Deutsch allerdings findet hier keine Erwähnung. Wenn wir dann weitergehen in den Januar 92 und uns die Specs dort anschauen, dann wird dort berichtet über den berühmten Sampler Crowds with Attitudes, welcher als der erste Sampler gilt, auf dem deutsche Hip-Hop-Acts vereinigt sind. Ich meine insgesamt knapp 15 Titel, 3 davon auf Deutsch, die anderen auf Englisch auch.
Und hast du die Tracklist da?
Ich habe die Tracklist nicht da, du kannst sie...
Ist nicht so wichtig, ich hatte mich nur interessiert.
Also Fanta 4 ist mit drauf, auf jeden Fall. Also ich habe gerade mal geguckt, Crowds with Attitude, 15 Songs insgesamt, unter anderem LSD und Fantastischen 4 mit drauf. Also die man heute vielleicht noch kennen könnte, ansonsten auch viele, die den Durchbruch nicht geschafft haben. Hierbei widmet die Spex diesem Sampler insgesamt 4 Seiten, 4 dicht beschriebene Seiten.
Okay.
Das war damals so üblich, dass man sehr viel Text hat. Und setzt sich mit dem Sample auseinander und konzentriert sich, das fand ich sehr interessant, die ganze Zeit eigentlich darauf, wie rassistisch die Aufmachung der Box ist und was für ein großes Problem es doch ist, Hip-Hop in Deutschland zu machen. Ja, was damit zusammenhängt, dass das Cover von Crowds with Attitudes in Schwarz-Rot-Gold gestaltet war. Es war quasi im Hintergrund eine Mauer besprüht mit der deutschen Fahne zu sehen. Davor der Titel Crowds with Attitude, was auch schon als problematisch gesehen wird. Der Artikel hier schreibt, ich zitiere: Hier geht es nicht um Dissing oder um sonst irgendwas, was sich mittels irgendeines angelernten Attitüdenscheißes beschreiben ließe. Hier geht es um fundamentale Kritik an etwas, das ich nur zu gern begrüßen, dem ich gar zujubeln möchte, wäre es nicht in kürzester Zeit total aus dem Ruder gelaufen. An dem Punkt muss ich leider sagen, nein, im Gegenturn. Das Bewusstsein ist out to lunch. Hier werden ein paar englische Begriffe bemüht. Dann geht es um die patriotische Gestaltung des Covers und um die Liner Notes, in dem der Herausgeber schreibt: Der junge Mann aus Compton kennt Afrika auch nur aus dem Schulbuch, wenn überhaupt. Und die Spex unterstellt hier der Aufmachung dieses Samplers eine Wir-sind-wieder-wer-Mentalität, was vor den politischen Hintergründen damals vielleicht auch nachzuvollziehen ist. Was ich insgesamt sehr schade finde, ist, dass über die Musik, die dort zu hören ist, kein einziges Wort verloren wird.
Das ist jetzt, um mal zu dissen,
ja,
leider Gottes, meines Erachtens ein großes Problem des Musikjournalismus im Vergleich zu uns Musikwissenschaftlern.
Ja.
Ich finde den Zeitgeist, der in Aspects besprochen wird, gut. Über Musik wird da relativ wenig geredet.
Ja.
So. Das ist halt so ein bisschen, das finde ich auch schade. Also,
ich meine, Spex hat sich ja auch dann später weiter geöffnet hin zu einem eher, weiß nicht, Kulturmagazin, nicht nur reines Musikmagazin. Korrekt. Weiter steht hier in dem Artikel: Und Hip-Hop ist Community-Kultur. Daher, jetzt kommt die Begründung, ist es im Grunde schon von vornherein ganz unmöglich, dass es überhaupt etwas geben kann, das von Deutschen gemacht wird und sich Hip-Hop nennt. Nicht nur kommt etwas mit Community Vergleichbares in unserer Gesellschaft gar nicht vor, es mangelt offenbar selbst in den härtesten Aktivistenkreisen an jedem Verständnis dafür, was das eigentlich ist. Und,
schon starker Tobak. Also, da lehnt er sich schon ganz schön aus dem Fenster. Also ich finde es fast schon irgendwie sehr, sehr schönes Verdikt, also irgendwie Zeitgeschichte.
Ja.
Weil natürlich, also ich meine, klar, Advanced Chemistry ist da nicht drauf, dann wahrscheinlich so, weil die sich immer anders positioniert haben und auch bewusst, 92 sagst du?
92.
Genau, ja. Bewusst ja hier, um mal noch ein paar Sachen zu droppen, wir müssen ein bisschen vorangehen.
Das stimmt.
Natürlich, letztlich hat sich Advanced Chemistry nie kommerzialisiert.
Ja.
So. Torch brauchte dann irgendwann Geld und hat dann in den 2000
okay.
nochmal irgendwas
gemacht. Ich
finde
das nicht schlimm.
Nein, nein. Hat aber letztlich hatten die ja nur diesen einen Hit im Kontext der Ausschreitung in Rostock,
ja.
Lichtenhagen, 1992, Fremd im eigenen Land.
Genau.
Der immer noch wahnsinnig aktuell ist.
Leider.
Leider. Gerade wieder aktuell.
Ja.
Und sich hier ja auch wirklich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ich würde gerne, darf ich?
Ja, gerne.
Ein bisschen vorangehen, weil wir jetzt. Also dieser
darf ich noch einen kurzen
Natürlich,
Eingriff?
Natürlich, hau rein. Hast du noch ein schönes Zitat gefunden?
Ich sag nur, womit dieser Artikel schließt.
Ja, bitte.
Und das ist an sich ganz lustig.
Ja.
Er schließt so ein bisschen mit der Vorausschau, wie denn Hip-Hop in Deutschland funktionieren könnte als Community-Music, das heißt als Community-Kultur, und entwirft hier unter anderem auch das Szenario, dass doch auch, weil vorher ist seine These so ein bisschen auch, wir haben diesen Rassismus wie in den USA, diesen Struggle zwischen Schwarz und Weiß, nicht in Deutschland. Und er entwirft zwei Szenarien, wie Hip-Hop hier funktionieren könnte. Und das eine, was er entwirft, ist auch, dass quasi ein Bewusstsein geschaffen wird für Rassismus in Deutschland und die einzelnen Kulturen. Er spricht hier vor allem von Türken und Jugoslawen, die auch einen harten Kern der Breakdance-Crews ausmachten, dass man doch darüber quasi eine ähnliche Kultur in Deutschland aufbauen könnte und dann eben auch der Hip-Hop, die Hip-Hop-Szene wieder ihre Street-Credibility zurückerhält. Und das Lustige ist, das ist im Endeffekt eigentlich auch so passiert.
Es ist im Endeffekt eigentlich so passiert, wobei das natürlich alles ein bisschen hinkt und natürlich auch hier irgendwie eine Form von positiven Diskriminierung ist. Also, dass die Specs halt sagt, alle Türken müssen jetzt auf Roots machen, ist so ein bisschen, naja.
Genau.
Also das schießt ein bisschen ins falsche Rohr, meines Erachtens.
Ja,
aber
würde ich dir zustimmen.
Ganz,
aber spannend, wie sehr sich halt dagegen gesträubt wird, dass so etwas wie Hip-Hop in Deutschland überhaupt ankommt. Und heutzutage ist es sowas von selbstverständlich, dass auf Deutsch gerappt wird und eben auch auf anderen Sprachen als auf Englisch. Also Hip-Hop ist ja ein weltweites Phänomen.
Genau, da würde ich nämlich gerne einsteigen. Also ich würde gerne trotzdem hier mal die Zeitleiste bemühen. Und abgesehen mal davon,
bitte,
dass ich, wie über Advanced Chemistry gesprochen haben, Smudo ist sich übrigens, sagt in einer Dokumentation, wenn der Vorhang fällt, von 2017 kam der in die Kinos, sagt auch, dass er das mit Torch anzweifelt. Also er ist sich nicht, man kann letztlich nicht konstruieren, also er behauptet, vielleicht hat er auch als erstes auf Deutsch gerappt in den 80ern. Also das ist nicht ganz klar, weil die Stuttgarter und die Heidelberger Szene trotz der räumlichen Nähe jetzt auch nicht so vernetzt war.
Ja. Die hingen ja auch nicht, also es wurde ja ganz, ganz wenig auch nur aufgezeichnet. Also es
gibt
kaum Aufnahmen und Videos. Vieles wurde dann, spielte sich irgendwie im Austausch mit den amerikanischen GIs ab, die dann auch diese Musik in Deutschland gehört haben.
Das ist ganz interessant, das wollte ich auch kurz erwähnen, weil das auch mehr so eine Art, also es ist sehr interessant, weil es sich hier um ein, meines Erachtens auch, um eine konstruierte Legende handelt.
Ja.
Die ist natürlich wahr. Also wir haben viele GIs in Heidelberg, wir haben Moses P. in Rödelheim, wir haben viele GIs in Frankfurt, also genau in diesem Raum.
Ja.
So. Was ganz lustig ist, dass zur gleichen Zeit halt irgendwie MC Solar und IAM angefangen haben. Und in Marseille gab es meines Erachtens keine GIs. Ne? Also das ist sozusagen auch eher so ein bisschen zugedichtet so.
Ja.
Also das ist,
also
das stimmt,
es macht schon Sinn. Es hat das Ganze wahrscheinlich beeinflusst, aber es ist nicht so, dass Hip-Hop über die GIs nach Deutschland kam.
Richtig. So, es ist eine schöne Geschichte, die auch gerne erzählt wird, ja. aber die vielleicht in Teilen des Rock'n'Roll, also Black Music im Allgemeinen, in den 50er, in den 60er Jahren, würde ich das noch eher als wahr erachten, weil dort die Distribution einfach noch eine andere war von Musik.
Ja.
Oder der Transport, also da im wahrsten Sinne des Wortes, kamen halt amerikanische GIs einfach an andere Platten ran, so genau. Um es mal so direkt zu sagen.
Ja.
Und ich glaube, dass bei den 90er Jahren, in den 80er Jahren hat das vielleicht jetzt nicht so die ganz große Rolle gespielt.
In den 80ern war die Musik verfügbar, die Magazine haben sich drum gekümmert. Hip-Hop wurde auch ganz bewusst in Deutschland vermarktet. Also auch wieder bei meiner Specs-Literatur-Durchschau ist es dann zu sehen, dass quasi die großen Bands wie De La Soul, Public Enemy und so weiter, die werden im Specs groß beworben. Also da ist die letzte Seite, die dann auch farbig ist. Ansonsten ist die Specs zu der Zeit in Schwarz-Weiß.
Ja.
Nur die erste und letzte Seite, quasi die Innenseiten des Covers, die sind in bunt. Und da wurden die großen Hip-Hop-Alben vermarktet als der neue Scheiß aus den USA.
Genau. Und was man dazu sagen kann, ist, dass natürlich zu jener Zeit auch die Charts, ihr wisst, dass ich mich gegen den Begriff Popmusik sträube letztlich, aber man könnte von Chartmusik reden oder von genormter Musik. Also ich finde es interessant, lass uns mal einen Podcast über Charts-Music machen, über die Ästhetik von Charts.
Gerne.
Also ich habe jetzt im Vorfeld dieser Sendung mich mit MC Hammer beschäftigt und mit Vanilla Ice.
Ja.
Und zwar jetzt nicht nur Ice Ice Baby, sondern ich habe mir den Spaß erlaubt, mal das To The Extreme, also das komplette Album von Vanilla Ice, mir anzuhören. Genauso wie ich jetzt nicht bei MC Hammer You Can Touch This geblieben bin, sondern mich da auch mal ein bisschen durch das Album gefräst habe.
Ja.
Und was wir hier haben, ist, also ich würde es im Fernsten noch unter Hip-Hop definieren.
Ja.
Obgleich es fast alle Elemente des Hip-Hop musikalisch bedient.
Ja.
Also wir haben einen Beat, wir haben eine Basslinie, wir haben einen Sprechgesang, wir haben Samples, wir haben Scratch-Elemente, wobei sich aber dann auch, ich habe so eine Platte zu Hause, die heißt Rap Hits oder ich glaube, sie heißt irgendwie Rap Paradise. Das ist so ein Sampler über sogenannte Rap-Music.
Ja.
Und der muss so von 1990, 1989 gewesen sein, also eine Vinylplatte.
Was ist da drauf?
Naja, da sind halt total unbekannte Sachen drauf. Also sind im Endeffekt ist das sozusagen so der kulturindustrielle Ausschiss dieser Szene. Also da ist MC Hammer drauf.
Ja.
Als
immerhin.
Als Nummer eins.
Als Zugpferd.
Als Zugpferd.
Damit das Ding
und dahinter halt
wird.
Nur No Names, die halt irgendwie sowas Ähnliches wie Hip-Hop machen. Im Endeffekt, glaube ich, auch Snap oder so, die dann halt auch angefangen haben in diese Richtung. Also es ist in irgendeiner Form Dance Music. Also was ich eigentlich hinaus wollte, ist, und dann kommen wir jetzt zum Deutschrap. Also wir haben Fanta 4, 92, zeitgleich wurde halt Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, die Single rausgebracht.
Mhm.
Und wir haben das Rödelheim-Hartreim-Projekt. Das
94?
94 mit direkt aus Rödelheim, was aber in dem Kontext noch dazu zählt. Abgesehen davon, ja, liebe Hip-Hopper, ich weiß, es gab massive Töne, die haben schon in den 90ern angefangen. Es gab MC René
und.
Ich wollte mich jetzt auf diese kommerziellen Ereignisse mal konzentrieren, weil die 4 gewinnt. 1992, das große Problem in Anführungszeichen, und das ist dann das, warum sich da halt auch dann Rödelheim Hartreim gegen abgrenzt, wie das geschieht, können wir uns gleich nochmal kümmern. Aber Advanced Chemistry haben natürlich einfach ein großes Problem damit gehabt und die Szene an sich, dass da halt gut bürgerliche Jungs plötzlich bei Sony Music Geld machen.
Ja.
Um es mal so direkt zu sagen.
Ja.
Wobei ich weiß nicht, wie du dich mit 4 Gewinn auskennst, ich es interessant finde, weil es wird ja dann klar unterschieden zwischen, also Fremd im eigenen Land ist natürlich ein ganz klares politisches Statement.
Ja,
so, das ist ein Narrativ.
Natürlich. Und ist unter anderem auch, also man muss es immer sehen vor den historischen Hintergründen auch.
Genau. Das ist ein Narrativ, der da in dieser Hip-Hop in diesem Lied drin ist. So.
Ja.
Das ist ein Chanson. Ja?
Ja.
Also ist es jetzt, ihr wisst, was ich meine. Und bei Fanta 4 reden wir natürlich schon, gerade was 4 Gewinn betrifft. Wir können dann darüber, ich finde es schwer zu sagen, also ich bin der Meinung, dass es mit der vierten Dimension, das ist ein Jahr später erschienen, gleich, dass es da kippt. Aber 4 Gewinn ist summa summarum ein Quatschalbum.
Das ist ein Spaßalbum.
Das ist ein Spaßalbum.
Man sieht auch in den Videos, also wenn wir uns das Video zu Dida angucken oder so, das ist ein Quatschalbum.
Dass wir zu der Zeit halt keine Public Enemy in den Charts hatten, sondern MC Hammer und Vanilla Ice. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus. So.
Ja.
Also zu sagen, oh ja, die ziehen das jetzt alles durch den Kakao. Es wurde ja schon durch den Kakao gezogen. So. Also,
naja, die ernste depressive Musik zu der Zeit war Grunge dann.
Ja, ja. und das ist halt so der Punkt. Also ich finde halt viel gewinnt. Ansonsten, ich finde es ganz interessant, dass es mit diesem Gitarrenriff anfängt, was sehr an Run DMC erinnert, by the way.
Mhm.
So, dass wir dann bei viel gewinnt, so, ich meine, jeder kennt die berühmte Zeile, der Smudo, ich bin der Smudo, ich mache kein Karate und ich mache auch kein Judo. Das ist schon... Das geht natürlich in diesem Kontext. Und das einzige Lied, was halt so ein bisschen anrüchig ist, obgleich wir in der Schule darüber diskutiert haben, ist Gib mir deinen Saft.
Ja.
Was aber auch, also unter heutigen Maßstäben, wirklich putzig anspielig ist. Und ja, Thomas D. spricht aber auch schon von Cannabiskonsum, aber alles sehr unterschwellig.
Ja.
Wobei bezüglich Hip-Hop, das ist Hip-Hop.
Ja.
Also das viel gewinnt ist Hip-Hop. So.
Ja, ich finde, kann man nichts gegen sagen.
Und
Samples.
Eine tolle Sample-Kultur. Also ich finde dieses, wer ist sie? Sie ist wunderschön, was ja aus Star Wars New Hope geklaut wird.
Episode 4.
Ja, finde ich super. Ich finde auch dieses Hört euch den hier an, dieses Andy und Bert Sample, finde ich super. Also und wir reden hier, also Andy Y. hat Verstand sein Handwerk. So.
Ja. Ich glaube, technisch und musikalisch hat auch niemand große Probleme
mit Fanta 4 gehabt.
Fanta 4 und auch mit den Alben nicht, sondern es war dann immer quasi, es war der Vorwurf, den die Specs den weißen Rappern macht.
Ja.
Das ist der Vorwurf, der auch an Fanta 4 immer herangetragen wird.
Absolut.
Dass da Musik aus einer Szene sich angeeignet wurde und die dann kommerzialisiert wurde und auch ihre Messages entfernt wurden.
Um da auf diesen Specs-Artikel nochmal einzugehen.
Ja.
Ich finde, er hat natürlich auch irgendwo ein Stück weit recht. Also ich finde, das Rödelheim Hartreim-Projekt, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, vor allen Dingen mit der direkt aus Rödelheim, auch damals natürlich schon.
Ja. Produziert von Moses Pelham.
Ja, das ist die Gegenbewegung zu Fanta 4 gewesen.
Genau.
Und ich sag's jetzt mal ganz salopp in Hip-Hop-Sprache, ich find's halt nicht true. Also ich find's halt nicht true. Ich kann mit weißen Mittelständlern, die halt einfach Quatsch machen, in Deutschland mehr anfangen als mit Moses P., der mir erklären will, wie krass schlimm das alles in Rödelheim ist. Also ich kann es nicht, es ist nicht true. So, es ist was anderes. Und wenn wir über Trueness reden, so, ja, Savage und Sido, das ich weiß, was hier ging.
Ja.
So, ne? Also, aber ich kann es halt, und ich will gar nicht sagen, dass es in den 90ern, ich möchte nicht in den 90ern in Rödelheim gelebt haben. So. Es ist auch von der Musikästhetik, finde ich, einfach es schwer, einem Moses Pelham zuzuhören, beziehungsweise wir haben hier eine ganz andere, ja schon fast leicht entfernte Ästhetik, dass wir immer ein Soul-Intro haben, vielen Soul-Intro, also wir haben sehr oft, gerade bei der Direkt aus Rödelheim, gerne mal ein davor, oder halt, es wird fast jeder Refrain wird gesungen, haben wir übrigens also sowas macht Savage jetzt auch, so ein Scheiß.
Gesungene Refrains.
Ja, sehr viel. Also ich finde, wenn wir über Purismus reden, finde ich die Fanta 4 fast näher dran. So. Und
Musikalisch schon, wobei, also ich muss sagen, als ich dann das...
Er ist halt ernst. Also er ist Moses ernst. P. ist ernst.
Und als ich das Album gehört habe, direkt aus Rödelheim, ich muss sagen, ich finde diesen Titel direkt aus Rödelheim und auch den Namen des Projektes Rödelheim Hartreim Projekt.
Es ist halt schon,
das klingt eigentlich mehr nach Werner als nach ernstzunehmendem Rap.
Ja, aber er versucht ja sehr ernste Themen da anzuschlagen. Genau.
Nichtsdestotrotz fand ich die Produktion ziemlich fett.
Du hast was rausgesucht.
Wenn man das über Kopfhörer hat, ja, ich bin noch so ein bisschen am Gucken.
Also, was ich trotzdem sagen wollte, ist
Moses P. hat ja selber auch, ich verweise es aufs Buch, die genaue Stelle könnt ihr selber raussuchen, aber in dem Buch könnt ihr uns hören.
Ist sehr durch die Decke gegangen.
Von Jan Wehn und Davide Bortot.
Das Buch ist durch die Decke gegangen.
Da sagt Moses P. selber auch, er hat sich an amerikanischen Vorbildern orientiert und das mehr oder weniger 1:1 kopiert. Also, das ist dann ja etwas, was für diesen gesamten ich nenne es mal Gangster-Rap oder Conscious-Rap oder wie du es auch nennen möchtest, in Deutschland ein sehr großes Ding ist. Und da sind wir auch wieder bei der Aneignung. Die Art und Weise, wie das Ghetto-Narrativ übernommen wurde, ist mehr oder weniger eine Kopie, ohne dass nach glaubhaften Ghettos in Deutschland gesucht wurde. Die Realität in Deutschland sieht anders aus und das dementsprechend ist halt der Punkt. Sind die Sachen, die Moses P. da auf dem Album macht, mit dann auch mit Sabrina Bissettlur, so ein bisschen der Beginn ihrer Karriere.
Ja, Schwester S.
Schwester S.
Schwester, Schwester.
Das sind.
Für mich bist du wie Sahnetorte. Naja.
ich versuche das eher zu sehen wie ein Film, wie ein Quentin Tarantino-Film oder sowas.
Der
ist
absolut
auch brutal. Aber
es ist ja nicht brutal im Vergleich zu dem, was Savage dann gemacht hat. Aber natürlich in den 90er Jahren war es brutal.
Ja, für die 90er Jahre war es brutal.
Ich finde diesen Song Reime, was ich kurz sagen wollte, also ich finde es lustig, wie sehr das auch teilweise dann die Sprache geprägt hat. Also so dieses Willkommen in Rödelheim, steckt dein Dödel rein. Oder halt auch so dieses, das interessiert mich nicht, die Bohne, ich fresse Mikrofone. Also es sind so teilweise Flows, die sich irgendwie in meinen Sprachgebrauch, ähnlich wie dieses dicken Pulli an Mann, teilweise
Fuffis ja wirklich, in den Club.
Ja gut, das ist dann deine Generation. Aber so Sachen, die sich halt irgendwie in meinen Kopf eingebrannt haben. Also ich meine, das hatte schon seinen Reiz.
Auf jeden Fall musikalisch macht Moses. Ich fange den Satz nochmal an.
Fang den Satz nochmal an. Musikalisch greift
musikalisch da einfach ganz, ganz viel aus den USA auf, auch von den Produktionstechniken her. Das klingt schon auch, ich finde, das klingt deutlich moderner als das, was man sonst in Deutschland zu der Zeit an Hip-Hop hört, was die Synthie-Klänge angeht und so weiter.
Meines Erachtens auch, das auch vom Wu-Tang geklaut teilweise, ne? Viele Sachen.
Wu-Tang ein Jahr früher, glaube ich, 93, Enter the Wu-Tang.
Ja, genau. Also da auch sowohl Cover als auch, was da so die Samples betrifft, das Sujet des Kriegers halt auch. Ganz kurz, weil ich gucke auf die Uhr. Also dann gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja diese zwei Blogs und nebenbei bemerkt ist sowohl das bei Könnt ihr das hören? Ist das
könnt
so aufgebaut? Könnt ihr uns hören? Als auch bei dem Film, wenn der Vorhang fällt, dass man in der Tat von drei Generationen spricht. So. Also das ist sozusagen, da sind wir wieder beim Kanon, was ich ganz interessant finde. Aber es ist ganz lustig, das wurde natürlich nicht so gemacht, aber man kann das wirklich in der Tat fast so, dieses Triptych schon so sehen, so, dass man halt dann diese mega krasse Boom, also es ging dann durch die Decke, wir verkürzen das jetzt mal ab, das weiß ja jeder, und weil ich gerne eigentlich über die Bands und deren Ästhetik ein paar Sachen sagen möchte, Fettes Brot, Freundeskreis, absolute Beginner, Fettes Brot, die diesen Spaßduktus übernommen haben, so, die aber auch trotzdem dann schon ein bisschen derber waren, die hatten dann auch schon teilweise ein paar Battle-Rap-Sachen drauf.
Und auch so ein paar sozialkritische Sachen.
Sachen, die wurden ja dann wahnsinnig, also ich meine, das war ja dann zugegebenermaßen
in den 2000ern Fettes Brot waren die super groß.
In den 2000ern war es dann aber auch irgendwann vorbei mit der Sozialkritik. Gerade das Auf einem Auge blöd ist meines Erachtens ein sehr gutes Album, was wir sehr, sehr hoch und runter gehört haben.
Ja.
Ganz interessant ist, weil ich nichts damit anfangen konnte, weil ich ein Nerd war, will ich kurz über Freundeskreis sprechen.
Bitte, sprich über Freundeskreis.
Fettes Brot, auch eher Partystimmung, mehr Bier oder auch Nordisch by Nature. So, ich möchte Fettes Brot hier, ohne dass jetzt die Leute zuhören und sagen, du hast doch jetzt aber noch nicht von Himmelbimmel geredet. Die waren ja da alle da.
Ja.
Also gerade Nordisch by Nature, der Icy Ice singt dort, Tobi und das Bo sind dort am Start, diese ganze Szene, also Sammy saß noch irgendwo und hat gekifft, aber diese ganze Szene war...
Kam aber auch dann 2001 raus.
Kam bald
raus.
Dazu, aber 95 war diese komplette Hamburger Mongo-Clique so in der Form schon vorhanden.
Ja.
So, full stop. Freundeskreis.
Ich weiß, dass wir aus manchen Kreisen Diss kriegen für deinen Begriff Mongo-Clique.
Was denn, Alter? Icy Ice, Mongo-Clique?
Ja.
Ist das verboten oder was? Die haben sich ja so genannt. Das ist ja nicht meins. Habe ich ja nicht erfunden.
Ja.
Ich hab's nicht erfunden. Jedenfalls, Freundeskreis, kurz Quadratur des Kreises, hat einen unglaublichen alternativen Touch, hat eine Sexiness plötzlich. Max Herre an sich sprüht vor Erotik und legte plötzlich ein ganz anderes Sujet. Und alleine, also wenn du halt legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte anmachst, die ersten vier Zeilen, wo er redet von 72, Pinochet, Chile. Also wir haben ja einen unglaublichen, das ist intellektuellen Hip-Hop. Das hat mit Rödelheim, Hartreim und mit Fanta 4 gar nichts mehr
zu tun. Gerne auch als Gymnasiasten-Rap verschrieben.
So, also Freundeskreis ist das, also ich habe die Quadratur des Kreises übrigens genau aus dem Grund nicht besessen. Das war mir ein bisschen zu...
Too much. zu high, zu bemüht.
Das war sehr bemüht und ich habe die Leute gesehen, die das gehört haben und mit denen wollte ich nichts zu tun hatten. Die hatten immer die schönen Frauen im Bett und ich nicht.
Tja, das ist natürlich bitter.
Das hat sich aber jetzt geändert. So ist es, weißt du? West-Berlin schlägt zurück.
Gut Ding will Weiler haben.
West-Berlin ist gewaltbereit.
Hier kommen die Battle Kings.
Genau, ja, das hat sich dann, wir haben dann das wieder gekapert, Alter. Weißt du? Was macht Stuttgart Land? Absolute Beginner, Bambule. Meines Erachtens das Album, was dort herauszustellen ist, weil wir hier, du kannst mich gerne korrigieren oder, also ich sehe, dass du mich mit deinen schönen Augen anschmalzt, aber wenn ich was Falsches sage, absolute Beginner Bambule ist vor allen Dingen meines Erachtens wieder von der Ästhetik her etwas anderes, weil wir da nämlich dieses Narrativ, was ich jetzt besprochen habe, was es sowohl dann bei Advanced Chemistry gab, was es bei Rödelheim Hartreim im weitesten Sinne gab, übrigens nicht bei Fanta 4, das kommt dann später, also relativ schnell später, vierte Dimension, Tag am Meer, neues Land, das geht dann schon in die Richtung, dieses Narrativ fast komplett ad absurdum geführt hat. Also ich bin der Meinung, dass Bambule im Endeffekt in erster Linie nur so vor Virtuosität und Wortwitz strotzt, es aber kaum eine Geschichte erzählt. Also, aber was dort, also ich bin immer noch begeistert, wenn ich die Bambule höre und dort teilweise Lines habe.
Geiles Album.
Also so
Daniel hat einen mega Flow drauf.
Ja, Wahnsinn. Einfach. Also was der für also dieses ganze Spiel lieber mit Worten statt Schach, wenn ich mich matt fühle und so. Ja. Also diese ganzen Sachen sind so, haben einen so tollen Wortwitz.
Ja.
So, ich habe zwar Styles auf dem Konto, doch das heißt nicht, dass ich an Platz spare und so. Also diese ganzen Sachen so, das war jetzt zweimal hammer hart, aber wie auch immer, also diese ganze Idee, die dahinter steckt, so, ne? So, dieses
super gut.
Geh zu einer Parkuhr, kostet 5 Mark nur und so. Also diese ganzen
tolle Gruppe so. Einfach. Ich meine, nicht zuletzt haben die jetzt mit dem Advanced Chemistry Album, was sie dann nach der Band benannt haben, auch wieder ein Murder-Comeback hingelegt und sind jetzt auf einmal wieder die ganz Großen, obwohl die weiß nicht, 10 Jahre lang nichts gemacht haben.
Ja, wobei, so, ich finde es so ein Mittel. Also ich meine, ich glaube, wenn du halt so ein Standardwerk setzt, wie Bambule kommt man da halt auch nicht. Die sind auch Last Action Heroes da nie rangekommen. Also ich finde, die ist okay. Das Telefon klingelt.
Mein Telefon klingelt.
Wer ruft denn jetzt an?
Ich drück das mal weg.
Ja, drück mal weg. Festnetz, kann eigentlich nur Mutti, Daniel S. oder das Finanzamt sein?
Das Finanzamt hat nur meine Handynummer, wenn überhaupt.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es ist.
Ja, gut. Oder halt irgendwie Forza.
Ja,
gut.
Nicht so wichtig.
Dynamite Deluxe hat dann dieses 2000, diesen Flow eigentlich, meines Erachtens hat Sammy das nochmal auf die Spitze getrieben, weil er noch krasseren Flow hatte.
Ja.
Und
auch heftiger Rapper auf jeden Fall.
Ja, also, aber das ist halt auch sehr artifiziell dann gewesen. Und Sammy ist dann wieder zurückgekommen und ich glaube, weil wir jetzt schon fast eine Stunde sprechen, nicht ganz, ne?
Ja, ungefähr.
Müssen wir kurz 2 Sachen doch droppen?
Ja, bitte.
Wie ich gesagt habe, letztlich, wenn man das zusammenfasst, ist es dann doch innerhalb dieses Hip-Hop-Spektrums musikalisch betrachtet sehr divers. Also wir haben schon ein Narrativ versus Virtuosität.
Ja.
Wir haben ein Sample-Scratching-Beats, wir haben elektronisch, Gott, ihr wisst, was ich meine, produzierte Musik versus dann halt auch irgendwie Live-Kombos so, die dann im Freundeskreis haben fast nur mit Live-Kombos gearbeitet so und auch Fanta 4 haben damit angefangen und es hat sich dann geändert und jetzt sind Live-Kombos wieder total, total modern.
Ja, wobei eigentlich schon wieder auf dem Rückzug. Ne?
Auf dem Rückzug. Also
Sido geht mittlerweile wieder mit DJ auf Tour.
Ja, richtig.
Früher war mit Band auch wieder
richtig.
Unterwegs.
Und also eine sehr diverse Szene. Und was interessant ist, und da könnten wir nämlich auch nochmal ganz kurz den Blick ins Ausland werfen. Von vornherein, ne, direkt aus Rödelheim, wie in den USA adaptiert, eine urbane Verortung. Also wir reden von einer Stuttgarter Szene,
von einer Frankfurter Szene, Berliner Szene
und dann ganz stark von einer Berliner Szene.
Ja.
So.
Anfang 2000er ganz starke Berliner Szene. Sollen wir über Berlin sprechen oder möchtest du noch über Urbanität sprechen?
Na, ganz kurz, also ich meine, das ist interessant, weil das so auch um diesen Backslash zu deinem wissenschaftlichen Intro zu legen.
Ja.
Natürlich alles mega Futter. Wie auf dem Servierteller dargereicht für Wissenschaftler.
Ja.
Du hast eine Subkultur, du hast Race, Class, Gender, ne, über Gender haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ist ein Randthema beim Hip-Hop, muss man sagen. Es gibt einige sehr interessante Künstlerinnen.
Ja.
Hat sich nie kommerziell durchgesetzt.
Nicht so richtig.
Also abgesehen, es gibt Ausnahmen.
Es gibt, weiß nicht, Sixten aktuell oder
ja.
Suki, die seit Jahren
Ausnahmen.
Da was ist. Wobei ihr bestes Album auch auf Platz 89 gekommen
ja,
ist.
Ja, ja, also wie gesagt, es gibt Ausnahmen natürlich, aber nicht die Regel. Also wir haben Race, Class, Gender, wir haben ein Framing, wir haben eine Zentralisierung. Also besser als Wissenschaftler nimmst du das mit Kusshand, gerade im Bereich Cultural Studies.
Ja, genau.
Und ich glaube, das erklärt auch die Fülle der Publikationen.
Ganz genau. Also wir haben relativ viel an Publikationen. Sollen wir einen kurzen Überblick geben? Oder hauen wir es einfach in die Literaturliste, was wir gut finden?
Müssen wir mal gucken, wenn wir über Berlin jetzt nochmal reden und über den. Also ich würde gerne zwei Sachen sagen.
Gut.
Urbane Zentren. Ist auch ein, Achtung, Wortspiel, auch ein urbanes Phänomen. Weil du mit IAM Anfang der 90er Jahre, De La Planète Mars, hast du halt das überurbane Zentrum. Also IAM hatten das von vornherein aufgebaut. Die haben ja, IAM ist ja die Abkürzung für Independent Republik Marseillaise. Also das ist sozusagen, sie haben von vornherein gesagt, und Planète Mars geht um die Stadt Marseille. So, und haben sich da sozusagen, wir reden von 91 übrigens, das ist sehr zu empfehlen. Also Planète Mars.
Ich meine, Vergleich Straight Outta Compton. Ja, da geht es auch darum, wir nehmen Compton
und
von dort kommt die Musik in die Welt, aber das ist eigentlich unser Zentrum und von dort kommen wir und unsere Musik.
Bei allem nötigen Respekt zu Moses P., auch wenn ich mein Französisch nicht so gut ist, als dass ich die Texte jetzt fließend verstehen würde.
Ja.
Schon ein bisschen was anderes als farbiger Migrant in Marseille in den Banlieues zu wohnen im Vergleich zu Rödelheim. So, das ist schon ein bisschen eine andere Nummer.
Es ist nochmal ein bisschen was anderes.
So, das
ist
ja das,
was ich auch vorhin schon meinte, wenn wir über das Ghetto in Deutschland sprechen, dann ist das ein heraufbeschworener Topos, der in der Art und Weise, wie er szenisch dargestellt wird, so ja gar nicht existiert. Ich wohne in Berlin-Moabit. Bei
sehr
mir
zentral.
Vor der Haustür wurde gestern, ich habe es dir per WhatsApp geschrieben, wurde ein Hip-Hop-Video gedreht. Und meine Straße ist jetzt nicht gerade so die...
Doch, ganz gefährlich. Man kann sie so inszenieren. Ja, also
man kann
hast,
sie so
du
inszenieren,
hier, du
genau.
hast Dinge in der Straße.
Ich habe
jedenfalls... Oh, bin gegen das Mic gestoßen.
Das nicht
Mic check, 1, 2. Ist mein Mic noch an, Alter?
Mic müsste noch an sein.
Jedenfalls, weil du hast hier aber trotzdem, es gibt halt Elemente, die man aus deiner Straße... aus deiner Hood nehmen kann für ein Hip-Hop-Video. Du hast hier so eine alte 60er-Jahre-Überstand, wo es nicht regnet, etwas verrote, ich weiß nicht, wie man das nennt.
So ein bisschen
städtebauliche.
Unschöne Neubauten.
Ja, unschöne Neubauten. Also man kann das hier schon inszenieren.
Ja.
Aber das ist halt der Punkt, dass selbst Berlin, also da gibt es ja diese schöne Geschichte von K.P. Boateng, der gerne mal von seinem Ghetto aus der Punkstraße berichtet hat und dann nach
Wedding-Alter,
der ist dann halt irgendwie in den, jetzt vor ungefähr 10 Jahren, damals nach Tottenham gewechselt, nach London. Und die Geschichte ist halt die, dass er dann da erzählt hat, ja, ist der Ghetto-Kid aus dem Wedding.
Ja.
Und dass sich dann in der Tat ein paar Tottenham-Fans aufgemacht haben, den Wedding zu erkunden und dann via sozialen Medien halt Fotos von der lauschigen Panke gemacht haben mit dem Überschrift What a nice Ghetto. Also so, da haben sich die schon lustig darüber gemacht. So. Und wo halt vielleicht der ein oder andere aus Bottrop-Kirchhellen anfängt zu weinen.
Ja. So nichtsdestotrotz, und das finde ich dann wiederum sehr schön an dieser Überspitzung des Ghettos, macht es darauf aufmerksam, dass es zum einen Migration in Deutschland gibt, was lange Zeit nicht wirklich anerkannt wurde, politisch totgeschwiegen wurde, kulturell auch kaum Repräsentation fand. Es verweist darauf, dass es da auch große soziale Unterschiede gibt zwischen migrantischen Milieus und nicht migrantisch geprägten Milieus und dass es dort einfach ein Machtungleichgewicht gibt und das ist die Message hinter diesem Ghetto-Bild, die man daraus extrahieren kann, die also auch heutzutage, ich meine, wenn amerikanische Gangster-Rapper die Großen heutzutage ein Album rausbringen, die leben auch nicht mehr im ihrer kleinen Hut und müssen Angst haben, dass da
The
die
Bridge
Drogen,
is over,
die
wenn ich mal hier eine Line droppen möchte, aus den 80ern oder frühen 90ern. Ja. The Bridge is over. Genau, also wie gesagt, deshalb ist immer so ein bisschen die Realität, ist immer so ein bisschen schwierig und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um nach Berlin zu kommen, weil hier
Anfang 2000er
eine Szene entstanden ist,
die das Rap-Business in Deutschland nochmal komplett auf den Kopf gestellt hat.
Genau,
muss man eigentlich so sagen. Also
ja.
Mit 2000 erscheint von West-Berlin Maskulin Battle Kings.
Ja, ja.
Machen Battle-Rap in Deutschland groß. Und dann haben wir die ganze Agro-Szene mit Veröffentlichung von Bushido.
Genau.
Echo Fresh, der da immer noch mit oftmals irgendwie die Fäden zieht.
Ja.
Sido 2004 mit Debütalbum Maske.
Und davor natürlich noch, wie gesagt, Masters of Rap, Fu Manchu, MOR, die einfach, also Savage Style, der ja teilweise im Royal Bunker stand und gesagt hat halt irgendwie, ich bin ein Nazi, mein Vater ist Adolf Hitler oder so. Also der ist halt wirklich komplett einfach mal, also an Subversivität kaum zu
over
überbieten.
The top gemacht hat. Wobei man sagen muss, dass ja bereits die Londoner Punks in den 70er
Jahren
in Nazi-Kostümen rumgelaufen sind, zu provozieren.
Aber aus deutscher Sicht, also ich meine,
aus deutscher Sicht ist es nochmal
97
was
reden wir halt von Max Herre.
Das stimmt. Ja.
So, der uns halt irgendwie was von
der liebe Max.
Chilo, Pinochet und Chile und legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, NNA und so.
Ja.
Ne? Und keine Ahnung, mit dir steht die Zeit still. So. Ne? Und dann kommt halt Sido.
Ja.
Da kommt Savage dann. Also Savage. Ne? Und Savage, meines Erachtens, hat Savage einen unglaublich tollen. Also ich finde, sagt übrigens auch DJ Matt in diesem Film, wenn der Vorhang fällt, was ich sehr schön finde, dass er sagt, Savage muss man meines Erachtens auch intellektuell da wirklich rausnehmen, weil Savage hat Lines, so, da schlackern dir die Ohren. Der Mann hat Ahnung und der Mann hat Wissen.
Ja.
So. Ne, ähnlich wie du mit Assad.
Kann gut mit Worten umgehen.
Kann also wahnsinnig gut mit Worten umgehen.
Im jeglichen Sinne brutal gut.
Genau, und ich finde das halt insofern immer ganz lustig, weil wir ja diese Debatte um Kollega hatten und Farid Bang.
Ja.
Das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es gibt halt eine plumpe Beleidigung und es gibt eine gute Beleidigung so. Und Kollega und Farid Bang sind halt einfach, haben halt einfach eine plumpe Beleidigung so. Das ist halt irgendwie kontextloses Geschwafel.
Plus noch anderes Zeug drumherum.
Ja, richtig so. Aber wie gesagt, da reden wir ja davon, da muss man gucken, wie das halt kontextualisiert ist, weil, wie gesagt, Savage sagt ähnliche Dinge, aber es geht immer darum, wie artifiziell das halt ist. Das Problem bei Kollega ist ja dann eher das leicht Verschwörerische, was so mitschwingt, so.
Ja.
Ne? Auch in seinen allgemeinen Aussagen.
Auch jetzt bei seinem Fitnessprogramm, was er vor kurzem rausgebracht
hat. That's the point, so, ne? Und das ist ja mal so ein bisschen kontextualisiert, wobei ich halt irgendwie das ganz lustig finde, dass die Bild-Zeitung da Vorreiter war.
Egal. Auf jeden Fall Berlin.
Genau.
Da muss ich sagen, irgendwie auch aus heutiger Sicht nach wie vor ziehe ich da meinen Hut mit wie viel Kreativität, Guerilla-Marketing.
Ja, Agro Berlin.
Kooperationen mit Medienpartnern, Verbreitung von Musik mit der bewussten Erschaffung von speziellen Images und so weiter gearbeitet wurde und damit wirklich
einen Masterplan
aufgestellt wurde, wie dieses ganze Business tatsächlich dann sehr professionalisiert wurde von Indie-Labels zu Beginn.
Wir reden immer, das ist ein Mann, ne? Royal Bunker und
Es sind wenig Akteure. Genau. Also
tolle Idee. Und wie gesagt, Guerilla-Marketing
mega gut.
Und da hat jemand wirklich eine sehr gute Idee gehabt. Und in der Phalanx, KIZ war übrigens Sexismus gegen Rechts, was ich immer noch für einen ganz großartigen Titel halte.
Ganz großer Titel.
War letztes Album von Royal Bunker.
Ja.
Also alles, was dann in Berlin drumherum entstanden ist,
orientierte sich daran.
KIZ, Prinz Pi, die Sekte, Dinge, die dann wirklich da sind viele gute Dinge entstanden.
Ja.
So, ich hatte Prinz Pi, ich habe dir Keine Liebe gestern noch zugeschickt.
Ja.
Das ist ja Prinz Pis Roots-Song. So.
Ja.
Und ich erinnere mich, ne, kleine My Personal-Einwurf, ich erinnere mich, wie ein Kollege damals, ich glaube, das muss so roundabout 2002, 2003 gewesen sein.
Ja, also
so,
ein Kollege, nicht Kollege.
Nicht Kollege, sondern ein Kollege von mir, ein Kommilitone. Wie gesagt, ich glaube, ich weiß es nicht aus dem Kopf. 2003, 2004 oder so kam halt Keine Liebe. Und er hat mir das halt gezeigt und meinte, Alter, hör mal Prinz Porno, Keine Liebe. So, also zieh dir das mal rein. So. Und ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich diesen Song höre. Ich finde, Prinz Pi, Keine Liebe ist eines des trifft es immer noch auf, also ich finde ihn immer noch wahnsinnig gut.
So, ja, und mega gut.
So, also.
Kommt in unsere Playlist.
Gibt es leider nur noch in der gibt es leider nicht im Original.
Nur noch in der leicht entschärften Version.
Nee, textlich nicht, aber so der Original-Rap, so, okay. der ist schon noch ein bisschen tighter.
Ja.
Es hat sich aus dieser Berliner Szene,
ja.
Also, wenn ich alte Sachen von M.O.R. Savage meinem Sohn vorspiele,
ja,
der 9 ist,
ja,
dann so viel zum Thema, was bei dir in der Schule gesprochen wurde.
Ja.
Ne? Dann ist es halt so, dass der die ganze Zeit davon redet, dass er irgendwelchen Penissen, irgendwelche Wichse irgendwie ins Gesicht spritzt und alle Menschen in den Arsch fickt und so und Köpfe abreißt oder so. Und mein Sohn liegt lachend auf dem Boden. Also es
und
ist
lacht
nicht,
darüber.
Und lacht sich darüber kaputt und sagt, wie kann man denn innerhalb von 2 Minuten so konsequent nur beleidigen.
Also so konsequent teilweise auch Scheiße reden.
Also,
wenn wir uns Sido anhören, weiß nicht, Arschfick-Song oder auch
Arschfick-Song Geschichten ist halt teilweise grotesk. Also da macht er sich auch selber lustig.
Mein Blog teilweise, das ist auch auf so einem überspitzten Niveau, da sind natürlich irgendwie, manche Sachen mögen dann echt sein.
Genau.
Aber es ist so überspitzt, ich finde, es hat einen großen Unterhaltungswert.
Also es ist gerade auch diese frühen Sachen, die ja ernst gemeint waren, auch was die Beleidigung betrifft, ist halt, wie gesagt, irgendwie so deine Reime schmecken nach Couscous, immer noch dieses Homophobe, was da halt irgendwie drinsteckt, so, wo man dann auch schwer, so,
also ich finde, schwer zu verdauen.
Schwer zu verdauen.
Da muss man auch schauen, wo kommt das her, also ich habe da selber auch mit Rappern dann natürlich drüber gesprochen, so, wie vertretet ihr das, dass ihr irgendwie sagt, ich ficke deine Mutter oder
das ist halt, wenn
du bist ein Hurensohn.
Wenn ich mal meinen lieben Herrn Chefredakteur zitieren darf, der glaubt auch an den Klapperstorch. Natürlich ist es eine Form von, also ich meine, es ist die Gefahr.
Ohne das verharmlosen zu wollen, also eine Form von Sprachgebrauch fördert dann natürlich auch wieder eine bestimmte Form von Ideologie. Trotzdem ist eine Gleichsetzung von ich ficke deine Mutter und zu sagen, da droht jemand, meine Mutter zu vergewaltigen.
Ja, das ist halt, dann klar.
Also das ist halt absurd.
Es ist halt absurd und da ist halt so der Punkt, wie gesagt, kannst du auch an den Klapperstorch glauben und es gibt immer so, es gibt meines Erachtens eine sehr lustige, es gibt Quatsch und es gibt Überquatsch. Also es gibt so, es gibt einen James Bond, es gibt einen Realismus im Unrealismus. Also du hast halt, also einfach eine Überzeichnung.
Ja.
So, es fallen James Bond Filme
sind Hyperrealismus heißt es in der Kunst.
Genau, also es sind James Bond Filme sind unrealistisch, aber er darf auch, aber es gibt ein paar Dinge, die gehen dann trotzdem nicht.
Ja.
Trotz des Unrealismus. Also und das sind halt so, dann da bewegen wir uns halt auch, wie gesagt, so ein Song wie der Arschfick-Song, so, das ist ja, da muss man sich fragen, ob der überhaupt homophob ist. Also ich meine, vielleicht ist der auch, vielleicht ist der sogar, also es gibt bei mir Leute am
neuen Homosexualität.
Ja, also, ne? Also das löst sich ja fast dann schon wieder auf.
Ja.
Und natürlich ist, also wenn halt wenn Kool Savas halt irgendwie rappt Adolf Hitler, es war mein Name in meinem vorvorletzten Leben, das ist halt einfach nur massiv lustig. So. Und aber zu Savas, ich meine, der zitiert Hagen Rether in seinen Songs. Er sagt so Sätze wie, er hatte sich in einem Song mal, ich bin der Ivan Drago des Rap genannt. Und Ivan Drago ist halt der Schauspieler, der bei Rocky IV
den Gegner spielt.
Oder beziehungsweise Ivan Drago ist der, also es ist der Dolph Lundgren. Also es sind so, da gibt's, du musst ein gewisses Wissen haben, um sowas zu rappen.
Ja.
So. Aus dieser Szene allerdings, weil dieser Battle Rap jetzt kommerzialisiert wurde, hat sich ja dann sozusagen dieses ganze Haftbefehl, Kollega, Zeugs irgendwie aufgebaut.
Bis heute Capital Bra letztes Jahr.
Ja. Große Nummer.
Riesengroße Nummer.
Finde ich überschaubar gut, muss ich sagen.
Finde ich auch überschaubar gut. Also ich finde, ich finde Neymar mit UFO 361 hat einen ziemlich guten Flow und ist geil produziert.
Ja.
Ansonsten ist so okay, aber
ist so okay.
Hat letztes Jahr, ich meine, 8 Singles auf Platz 1
platziert
in Deutschland. Also mittlerweile ist ganz große Rap Nummer und so weiter so sehr angekommen im Mainstream. Unglaublich. Und auch sehr, sehr ausdifferenziert. Ne?
Ja,
ob wir jetzt irgendwie gucken, jemand wie Casper, der irgendwie da seine Rock Gitarrenwände im Hintergrund aufbaut oder jemand wie Crow, der dann eher irgendwie so eine Popschiene fährt.
Dann hast du diese ganze Szene, die ich persönlich sehr schätze, um Fat Tony, Use You, Edgar Wasser, die wieder eine ganz andere Ebene anschlagen.
Ja, textlich auch auf einem eigentlich fast schon wieder intellektuellen Niveau sind.
Auf intellektuellen, aber zum Beispiel Fat Tony hat ja immer so, also hat immer dieses, was ich an Fat Tony sehr schätze. Er hat ganz tolle, also ich finde, dass Fat Tony hat, ich bin ein großer Fan von Fat Tony, er hat ganz, ganz tolle Lines, also die ich halt, wo ich halt irgendwie so für meine Doktorarbeit über Ausbeutung habe ich mir ein MacBook bei Amazon bestellt. Also alleine so eine Linie, das ist halt, ich meine, das ist jetzt Edgar Wasser, glaube ich, gewesen, aber das ist ja sozusagen diese Crew München. Großartig. Ja. Fat Tony hat immer so eine Brechung drin. Er hat sich, ist schwer einzuordnen, weil er immer diesen Anti-Helden spielt. Also er ist sozusagen genau im Gegensatz, also er post, aber er post sozusagen aus so einer Loser-Image. Das neue Album Andorra ist durchzogen von, ich bin depressiv, irgendwie irgendetwas
stimmt mit mir nicht. Was auch andere machen, Antilopen-Gang, Danger Dan und so, die springen da auch auf den Zug drauf.
Und mein Bruder sagt, Fat Tony ist ihm zu ernst.
Ja.
Ich sage, Fat Tony ist total lustig. Und wenn du jetzt Antilopengang nennst, die sind halt überhaupt nicht, also die sind auch lustig, die sind mega ernst im Endeffekt. Also
Fat Tony, von dem, was sie vermitteln, aber packen das in ein lustiges Gewand.
Fat Tony ist kein ernster Rapper. Antilopengang ist ernst. Aber natürlich ist Fat Tony jetzt im Vergleich zu Fettes Brot todesernst, also das ist sozusagen noch, also, aber das ist
wobei selbst Fettes Brot ja Stücke hat, wie irgendwie an Tagen wie diesen, wo sie versuchen, sehr ernst zu sein.
Ja, das ist ja auch, wenn du jetzt Mitschnacker hörst oder keine Ahnung, oder Männer damals oder dieses, also das sind natürlich schon, es ist halt ganz interessant, dass wir hier wirklich eine Musik haben, die da ein sehr breites Spektrum hat, weil natürlich ist halt die Frage, Jein zum Beispiel als großer Hit damals, 96
Mitte
von
90er
Fettes Brot, ist natürlich die Frage, inwiefern das, also ich meine, das ist okay. So, da muss ja nicht ernst sein. Er erzählt trotzdem eine schöne Geschichte.
Ja.
So. Und
schöne Trompete mit drin.
Ja, und zum Beispiel, inwiefern, also zum Thema dumm oder zum Thema unintellektuell und Fanta 4, also so ein Song wie Tag am Meer oder halt irgendwie Neues Land, was schon 93 erschienen ist. Ich meine, na klar, es ist pseudo-intellektuell. So,
aber es ist auch schön. Also Tag am Meer, kann man sich an einem Tag am Meer auch irgendwie so vorstellen.
Ja, also die Frage ist sozusagen, in der Bewegung liegt die Kraft oder was weiß ich. Also wie fern Thomas D. da, der ja sozusagen da immer diesen Part eingenommen hat.
Ja.
Natürlich ist der pseudo-intellektuell, aber es ist mir ja im Grunde genommen egal. Es ist ein Dichter und es gibt viele Dichter, die
Pseudo-intellektuell
sind so. Ja. Also man hat auch trotzdem trifft da mal einen guten Ton.
Genau.
So. Also ich meine, Millionen Legionen ist ein super Song. So.
Ja. Bevor wir jetzt zu sehr Richtung wir quatschen über unsere Lieblingsstücke.
Haben wir ja im Endeffekt jetzt auch gemacht.
Die und die finden wir gut und die nicht gut, würde ich schauen, dass wir langsam zum Abschluss kommen. Sollen wir ganz kurz über Wikipedia sprechen?
Ganz kurz, und dann können wir in dem Kontext nämlich auch über Literatur nochmal sprechen.
Gut.
Dann machen wir einen Abgang.
Jingle up.
Was sagt Wikipedia dazu?
Wikipedia.
Lass hören.
Wir müssen das jetzt nicht irgendwie groß, also wenn du deutscher Hip-Hop eingibst, kommt ein neunseitiger Artikel, der echt wirklich total schwach ist. So, also einfach.
Ging mir ähnlich, habe ihn nur überflogen.
Ich habe ihn noch nicht mal mehr zu Ende gelesen. Der ist schlecht geschrieben und ist einfach teilweise meines Erachtens nicht richtig.
Ja.
Und auch überholt.
Haken wir schnell ab.
Wenn du jetzt natürlich die ganzen, also das Einzige, was daran interessant ist, sind die Links. Ich glaube jetzt der Artikel zu Kollega oder der Artikel zu Savage,
so.
Die Quellenverweise, das ist interessant, weil du kannst dich dann durchklicken.
Ja.
Dieser überbordernde Artikel, also dieser Meta auf einer Meta-Ebene, ist meines Erachtens nicht richtig. Dafür gibt es auch zu viel gute Literatur.
Ja. Sollen wir über Literatur sprechen in dem Zusammenhang, in der Kategorie?
Ich würde das gerne auf jeden Fall kurz dann machen, weil das dann wir den Kreis haben. Es ist natürlich so, ich muss erwähnen, es ist eine lange Sendung, aber wir können natürlich auch, wie du schon sagst, es gibt Podcasts über Hip-Hop. ja. Über deutschen Hip-Hop.
YouTube-Videos.
Wir können natürlich jetzt eine Sendung machen und 45 Minuten nur über Fanta 4, 45 Minuten nur über Torch, 45 Minuten nur über Freundeskreis, 45 Minuten nur über Royal Bunker reden.
Ja.
Oder wir machen jetzt mal anderthalb Stunden einen Aufschlag.
Genau. Wir bleiben beim Aufschlag.
Bitte.
Literaturübersicht. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, was gibt es denn, womit beschäftigt sich wissenschaftliche Literatur oder insgesamt Literatur? Und ich habe hier zwei Bücherstapel liegen. Die sind ungefähr gleich groß. Und die stammen beide aus der musikwissenschaftlichen Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin.
Dass sie beide gleich groß sind, ist natürlich nicht repräsentativ.
Ist nicht repräsentativ, trotzdem aber spannend. Ja. Der eine Stapel ist wissenschaftliche Literatur. Das heißt, dort wird mit Quellenverweisen gearbeitet. Dort wird zumindest versucht, auf einem wissenschaftlich seriösen Niveau und eben auch so, dass man die Quellen nachvollziehen kann, geschrieben, argumentiert, gearbeitet, sich mit Themen auseinandergesetzt. Und der andere Stapel ist, was ich jetzt im weiteren Sinne mal populärwissenschaftliche Veröffentlichung nennen würde. Und ich muss sagen, die populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen sind gar nicht unbedingt immer schlechter. Es ist eine andere Form, Wissen aufzubereiten, Wissen zu verbreiten, teilweise auch unterschiedliches Wissen. Bei den populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, so, ich schnapp mir mal die Sachen hier, geht es meistens darum, eine Chronik des Rap, eine Geschichte von Hip-Hop oder so zu erzählen.
Diese Bücher.
Diese Bücher, ich habe tatsächlich hier Bücher nach Hause geschleppt.
Verrückte Sache. Das finde ich hier ganz gut. Das
ist ganz gut. Das ist aber der andere Stapel, ne?
Ja, erzähl du mir erstmal.
Das heißt, wir haben hier, ich habe hier ein Buch von David Dufresne, Yo Rap Revolution, von, ist aus den 90ern, meine ich, von 91, die Erstveröffentlichung und die deutsche Veröffentlichung Mai 92. Das heißt, es ist eines der frühen Bücher, die mal versuchen, einen Überblick über Geschichte, Gruppen und die Bewegung von Rap,
Rap Revolution
zu geben. Ist allerdings nicht wissenschaftlich geschrieben. Also da geht es wenig darum, wo kommt das Ganze her, was sind das, wie gehe ich da vielleicht mit einem Cultural Studies Approach an die Geschichte ran.
Guck mal, das Kapitel 1 heißt Fuck.
Ja. Um mal hier noch ein paar Wörter zu droppen. Und dann habe ich hier zwei Bücher liegen, die in Deutschland vielleicht so ein bisschen zum Standard gehören, wenn wir über Hip-Hop sprechen. Und zwar zum einen von Sascha Verlan und Hannes Loh, das Buch 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland, 1980 bis 2015.
Darf ich mal?
Dicker Schinken. Steht sehr viel drin,
der auch sehr
gut herausgearbeitet.
Instringent aufgebaut ist, ne? Also teilweise, also der erzählt eben nicht von A bis Z. Das finde ich in dem ganz interessant, weil er immer wieder so kleine, also er ist nicht unbedingt chronologisch aufgebaut.
Genau.
Und hat viele Geschichten und legt meines Erachtens ein bisschen zu sehr Wert auf nicht Mainstream. So, also
ja,
wir haben
genau.
Teilweise dann halt irgendwelche völlig unbekannten Leute ausgegraben, die
wollen
ihre
halt zeigen, dass
erzählen.
Sie sehr im Business drin sind und sich sehr gut auskennen.
Dann, aber natürlich trotzdem viel und sehr vielschichtig.
Ja.
Ja.
Und dann als weitere populärwissenschaftliche Veröffentlichung, wir haben es bereits angesprochen, könnt ihr uns hören?
Was?
Eine Oral History des deutschen Rap, wo anhand von Zitaten
komplett
bekannter Hip-Hop-Akteure versucht wird, die Geschichte oder eine Geschichte deutschen Hip-Hops von den 80ern bis ins Jahr 2018 zu erzählen. Schön aufgemacht, es lässt sich relativ leicht lesen.
Es ist halt komplett wirklich so aufgebaut, dass das jetzt irgendwie zum Beispiel 18, also Kapitel 18, irgendwas fange ich immer an, wirklich einfach nur Zitate hintereinander rein. Ne? Dann
genau, sind nur Zitate. Ein bisschen wie die Beatles-Anthology aus den 90ern.
So, also, und das ist natürlich, also was wir hier haben, ohne das ist unterhaltsam.
Aber auch konstruiert.
Es ist natürlich konstruiert.
Ganz stark,
es konstruiert den eigenen Mythos.
Genau, so. Darum geht es auch. Also ne, da, wenn man so ein Buch veröffentlicht und vorne auch noch den Aufkleber draufklebt, Literaturspiegel-Bestseller,
das
dann weiß man, da geht es darum, Geld zu verdienen mit diesem Buch. Und Ja. Das pusht auch noch mal ein bisschen den Fame der Leute, die da drin zu Wort kommen.
Absolut. Das ist eine Win-Win-Situation.
Win-Win-Situation, ganz genau.
Ich möchte ganz kurz hier dieses, oder bist du noch
Ich bin noch bei den, ja, bei den quasi nicht wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ich habe hier noch ein paar andere Geschichten, die einfach auch zeigen, wie sehr Hip-Hop im Mainstream angekommen ist. Ein Buch von Foggenreiter. Viele kennen Foggenreiter vielleicht als Verlag, der so Lehrbücher zu Instrumenten und so weiter rausbringt. Ein Buch, Die Hip-Hop-Formeln von Volkmar Kramarz. Da kann man, wenn man das möchte, lernen, wie man erfolgreich Hip-Hop produziert.
Ist für mich, das ist
für Daniel. Ich mach direkt weiter mit dem nächsten. Brauchst du nicht reinschauen. Das ist lustig und
die Melodie und ihre Töne.
Es ist auf jeden Fall auch schön.
4x2 Takte, Strophe 8x2 Takte, Einschub 1 Takt, Refrain 4x2 Takte.
Ganz genau.
Tempo, Tonart A-Moll. Geil. Also ich meine, das ist halt wirklich so, das ist
quasi Handwerk für Producer,
wo die Formel verwendet wird. Und hier siehst du wieder in vereinfachten Übersicht, was die Profis in den prägenden Teilen ihres großen Hits. Das ist halt schon krasser Shit. Da werden halt auch, hier werden Alicia Keys, 50 Cent, Dead Press, M.O.R., Dr. Dre, Fettes Brot, Prodigy of Mobb Deep werden einfach mal analysiert. Wird einfach mal eine Formanalyse gemacht.
Kann man mal reinschauen. Ich sag mal so, das Ding immer bei solchen Büchern ist natürlich, wenn man die durcharbeitet, wird man nicht automatisch erfolgreicher Producer. Es ist auch nicht so, dass alle erfolgreichen Producer die Skills aus diesem Buch drauf haben.
Meine Güte,
trotzdem würde ich behaupten, sich die Skills anzueignen, kann eine große Hilfe sein, um erfolgreich zu produzieren.
Spannend auf jeden Fall, dass es sowas gibt.
Dass es sowas gibt, fand ich auch sehr spannend. Dann habe ich zwei Bücher hier noch, die einfach mal zeigen, wie das quasi auch von politischer Seite aus genutzt wird. Das Buch Hip-Hop, fette Reime und fette Beats in Deutschland.
Ja.
Erschienen 2000 und steht hier gar nicht drin, wann das erschienen ist.
Das gibt's nicht.
Wahrscheinlich steht's irgendwo. Ich blätter jetzt nicht dahin. Ja. Der Link landet sowieso in der Literaturliste. Ja. Aber mit daran beteiligt, wenn wir hinten ins Impressum schauen.
Mit Hörbeispiel-CD.
Herausgegeben von rockbuch.de. Und besonderer Dank, da kriegen wir es dann mal raus, Goethe-Institut ist mit dabei. Ganz, ganz viel Goethe-Institut. Das heißt, hierbei wird mal so ein bisschen zusammengefasst, was es an Hip-Hop in Deutschland gibt oder welcher Hip-Hop zumindest derjenige ist, der von einem Institut wie dem Goethe-Institut auch unterstützt werden soll, auf Tour geschickt werden soll. Vorne drauf Rockbuch, MTV, Goethe-Institut als Herausgeber genannt.
Mal eine geile Kombo.
Geile Kombination. Gibt natürlich keinen repräsentativen Einblick darüber, was für Hip-Hop es in Deutschland natürlich gibt, aber zeigt, dass einfach auch Hip-Hop genutzt wird, um über das Goethe-Institut Kultur, deutsche Kultur im Ausland repräsentativ irgendwie darzustellen. Und das Goethe-Institut ist ja dafür bekannt.
Du hast schon ziemlich abgefahrene Bücher da gefunden. Ich guck gerade mal.
Ja, ich habe gut recherchiert.
Ja. Recherchen und Archiv.
Das ist dritter Detektiv.
Ja,
wir sind nur zwei.
Ja.
Zweiter Detektiv, ja, Recherche und Archiv. Eine Veröffentlichung vom Archiv der Jugendkulturen, Hip-Hop in Berlin. Und das Ganze unterstützt und gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Europäische Union und auch noch LOS, Lokales Kapital für soziale Zwecke von 2008. Das heißt, hier wird auch quasi für Jugend, während das andere eher sich an vielleicht an etwas erwachsenere Leute richtet, die Veröffentlichung vom Goethe-Institut, wird hier mal versucht zu zeigen, was für Hip-Hop es in Berlin gibt. Auch ganz süß, da irgendwie mal so reinzulesen. Kapitel wie Straßensozialarbeit und Hip-Hop, Jugendliche auf der Straße, ein Blick auf die aktuelle Situation. Oder Tanz im Haus der Jugend, wenn Weltmeister im Wedding Breakdance unterrichten, ein Gespräch mit Michael von den Flying Steps. Darfst du mal reinschauen?
Nur hier dieses Is This Real? Die Kultur des Hip-Hop.
Fast ein Standardwerk schon heutzutage.
Von Suhrkamp.
Genau. Wir kommen jetzt zu den wissenschaftlichen Büchern.
Ja, ich will das jetzt nur exemplarisch machen und dann auch mal die Sendung schließen, sonst hört uns keiner mehr zu. was wirklich, ja, es ist ein Standardwerk und also das geht von Adorno über Bourdieu bis hin zu Abatourai. Also es ist sehr, sehr nah auch an meiner Forschung orientiert,
ja.
Weil es dort einfach auch darum geht, im Klappentext heißt es halt, Hip-Hop ist die erfolgreichste und folgenreichste Popkultur, die globale Kulturindustrie hervorgebracht wird. Also so ein Begriff,
ja,
die globale Kulturindustrie wird hier sofort gebrandet, der von Scott Lash kommt. Und eine sehr, sehr wissenschaftliche Sache, die es aber die sehr zum Standardwerk gehört und es auch auf den Punkt bringt. Ne? Also der sagt hier, das Ghetto, der schwarze Hip-Hopper, der Mythos und es geht um Ethnizität, Authentizität, Globalisierung, Lokalisierung, Wirklichkeit, Bild, Erfahrung. Letztlich genau in dem Bereich Theatralik, Realität, Ritualität und Alltäglichkeit, Performativität.
Ja.
Auch alles Themen, gerade so Lokalisierung, mit denen ich mich ja auch wissenschaftlich beschäftigt habe. Und da ist Hip-Hop als hybride Kultur natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Ja.
Also, was man aber sagen kann, ist, und das ist ganz interessant, und ich denke, das könnte man als Abschluss, ja, ich sehe hier gerade, wir machen ein Foto, schönes Foto.
Ja, wir können Namen droppen irgendwie. Es gibt mittlerweile The Cambridge Companion to Hip-Hop.
Ja, ja, ja.
Wo auch ein Kapitel sich mit deutsch-türkischem Hip-Hop auseinandersetzt. Dann typische Themen, die behandelt werden, wie irgendwie Identität. Da geht es um nationale Identität. Ich habe ein Buch von Stefanie Menrath.
Ja, Hip-Hop als subversive
Hip-Hop Kraft. Hip-Hop als subversive Kraft von Isabella Klausegger. Oder hier Hip-Hop am Pranger von Stefan Burkhardt, der darüber schreibt, wie böse doch die Medien sind, dass sie immer auf Hip-Hop schimpfen. Oder hier unten performative Lyrik und lyrische Performance von Johannes Gruber.
Kurz, also was interessant ist, wir haben es hier wirklich mit einem Volksphänomen zu tun. Also wir haben noch gar nicht jetzt, also ich meine, es gibt antisemitische Äußerungen im Hip-Hop, homophobe Äußerungen, es gibt Hip-Hop von Frauen, es gibt Hip-Hop von Schwulen, die wieder in die andere Richtung gehen, es gibt Transgender-Hip-Hop-Themen, es gibt politisch korrekte Themen, politisch unkorrekte Themen, es gibt Hip-Hop von Reichen, Hip-Hop von Armen, also wir haben wirklich, und dann, das ist jetzt nur im kulturellen Bereich, dann haben wir gesprochen über Hip-Hop mit Live-Musik, Hip-Hop mit Beats.
Ohne Live-Musik.
Ohne Live-Musik.
Musikalische Parameter haben wir so gut wie gar nicht gesprochen.
Narrativ, Virtuosität, also wir haben es wirklich mit einer, und ich glaube, das ist das Phänomen letztlich, wir haben es wirklich mit einer der letzten großen Kulturen zu tun.
Popkulturen
zu tun, die sich wirklich eigentlich wirklich komplett ausbreiten. Es gibt nationalistischen Hip-Hop, antinationalistischen Hip-Hop.
Es gibt also, rechten Hip-Hop, linken Hip-Hop.
Ja, also das ist einfach eine riesige Bandbreite, einfach die ganze Gesellschaft halt irgendwie abholt.
Und prinzipiell kann sich jeder sein Stück aus der Hip-Hop-Torte rausschneiden und schauen, was dann am besten
schmeckt. Was das Ganze natürlich irgendwie einerseits ein bisschen beliebig macht, deshalb kann ich verstehen, dass es dort Puristen gibt, aber die gibt es überall, die sagen, nein, nur real ist, Punkt. Aber es ist natürlich ganz interessant, weil es ist dafür auch ein recht junges Phänomen. Wir reden halt irgendwie von meinen Lebensjahren, Pi mal Daumen.
Mehr oder weniger, 30, 40 Jahre.
Genau, 40, 45. Und das ist sehr interessant. Und man muss gucken, was dann noch kommt. Ne? Also weil,
ich bin auch sehr gespannt, was da noch so alles passiert. Ob das Ganze vielleicht irgendwann an Reiz verliert, dadurch, dass es dann auch sehr stark in den Popcharts vertreten ist, es sehr poppige Varianten von Hip-Hop gibt.
Das möchte ich vielleicht noch sagen. Ich finde Hip-Hop im Vergleich zu anderen Musikstilen teilweise immer noch sehr subversiv.
Also schon, ich meine, der Echo ist im Endeffekt gekippt worden.
Durch
zwei Rapper.
Durch eine flapsige Zeile, die 3 Monate davor keinen interessiert hat.
Und alles, was halt dahinter steht.
Ja,
so.
Genau.
Also das kommt ja dazu. So, es ist nicht einfach diese Liedzeile. Es ist noch erstaunlich subversiv und
Es gibt
teilweise überhaupt nicht PC.
Es gibt halt Gerüchte, die sagen, Farid Bang und Kollega haben das ja genau so gewollt. Ne? Also es gibt ja dann auch...
Das weiß man ja mal nicht. Die Subversivität als solche ist natürlich gewollt.
Die wollten ja echt so krass sein. Die wollten ja endlich mal so... Ne? Und
dafür fand ich sie enorm unkrass.
Ja, ich finde Also das ist gar nur der Punkt. Der Punkt ist ja der, wir reden halt so, wie gesagt, was Savas gemacht hat davor, dagegen... Also, ne? Aber das kommt aber darauf an, auf welcher Bühne das halt natürlich passiert.
Ja.
Aber wenn es auf Major-Label passiert, ist es eine andere Wirkung, als wenn es halt irgendwie... Glücklicherweise gibt es Campino, der uns vor diesem Schreckgespenst befreit hat. Danke, Campino. Es wäre so schlimm, wenn es dich nicht geben würde.
Ich blätter hier mal. Specs-Cover der September-Ausgabe von 1991, wo über die Nürnberger Szene geschrieben wird. Man sieht das leider nicht hier so, weil ich es nur so kopiert habe, dass ich erkennen kann, von wann die Ausgabe ist. Titelüberschrift in der Specs: Alternder Schlagersänger tritt wehrloses Arschloch. Und zu sehen ist Campino, das kleine Arschloch.
Ja.
Den Comic-Charakter, das kleine Arschloch, von oben heruntertritt.
Wunderbar. Nein,
damit schließen wir die Sendung.
Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen.
Wikipedia schließen wir auch.
Ja, ach, das haben wir ja schon längst geschlossen. So.
Genau.
Vielleicht, genau. Naja, dann, es war wie immer sehr, sehr angenehm.
Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja.
Wir haben viel gesprochen. Das ist, glaube ich, bei so einem Thema mal in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, Swaggy-Sendung.
Bis zum nächsten Mal. Be tight, Alter.
Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.